Schönen guten Nachmittag.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Genau, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal.
Richtig.
Dieser Monat, die Nummer
ist 44 müsste man doch jetzt
getroffen. Nee? Also mein Problem ist, dass ich aus Zeitgründen ein bisschen hinterherhinke, was die Veröffentlichung betrifft. Also der Datenkanal Nummer 43 ist der letzte veröffentlichte Datenkanal. Okay. Das war der, den wir, also das gab es also am Jahresanfang so ein bisschen leichtes Durcheinander. Mhm. Wir hatten halt erst den Datenkanal aufgezeichnet und haben dann aber sozusagen als erste Live-Sendung den Datenkanal 42 gemacht. Nee, 41.
Genau, die 41, die 42
genau, war dann. Genau, die 42 war dann auch eine Live-Sendung und dann habe ich sozusagen die 43, die eigentlich sozusagen die erste Sendung in diesem Jahr war, da reingepackt. Das ist also sozusagen die 43, die letzte, die jetzt veröffentlicht wurde. Mhm. Dann fehlt die 44, die du irgendwie allein bestritten hast.
Ach ja, ja.
Und das wäre also die Nummer 44. Und die 45, das ist die vom letzten Mal, vom letzten Monat, muss man sagen. Die ist sozusagen auch noch schlummert sozusagen auf meiner Festplatte irgendwo rum. Das war die 45. Also, wenn wir das jetzt korrekt gezählt haben, müsste das jetzt der Datenkanal Nummer 46 sein. Hm. 46. Sendung.
Das heißt, wir hätten dieses Jahr schon exorbitant, also fast mehr Sendungen zusammenbekommen als letztes Jahr.
Ganzen letzten Jahr, ja, stimmt.
Ja, das ist ja super.
Genau, also.
Offenbar erscheint der reguläre oder regelmäßige Sendeplatz wirklich positive Auswirkungen auf uns zu haben, ja. Auf die Sendung.
Na gut, ich meine, wir haben auch also gefühlt im letzten Jahr auch regelmäßig, also bis zum Mai regelmäßig gesendet. Mhm. Und danach haben wir es nicht mehr geschafft, uns zusammenzufinden. Ja. Also das war halt sozusagen das Problem, dass diverse terminliche Probleme bei uns beiden.
Dass immer wieder Kollisionen existieren.
Genau.
Genau, aber jetzt haben wir es geschafft und.
So ist es. Jetzt kann es hier weitergehen.
Wir knüpfen jetzt an das Thema der letzten Sendung wieder an, denn da hat man ja auch schon. Naja, wir sind leicht eingetaucht in die ganze Thematik, aber haben auch sehr schnell gemerkt, dass es einfach sehr breit geht. Also da kann man, also wahrscheinlich wird heute auch nicht die letzte Sendung zu diesem Thema sein.
Ja, also je nachdem, wie weit und tief wir kommen. Also kann man, ich glaube, zu TLS können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen.
Ja. Nee, aber was mir zwischendurch einfach auch mit eingefallen ist, es lässt sich wunderbar an andere Themen anknüpfen. Wir hatten ja sowieso schon immer mal mit Kryptografie und Ähnliches mit angedacht. Und hier, ich sag mal, man kommt auch recht schnell mit den entsprechenden Schlagworten, also diese Verschlüsselungsalgorithmen. Oder wir hatten auch letztes Mal, glaube ich, schon einfach nur einen Fingerprint angesprochen.
Ja, genau.
Also wir haben es einfach als eine Zahlenfolge genannt, aber die purzelt ja auch nicht einfach so daher, sondern da steckt auch was dahinter. Eben ein gewisses Konzept, um ernsthaft einen Schlüssel oder ein Zertifikat identifizieren zu können, sicher identifizieren zu können und nicht in dem Sinne, dass jeder Zweite das nachmachen kann. Und von der Seite her könnten sich eigentlich um dieses Thema ringsherum verschiedene andere Sachen auch ergeben, sodass wir euch dann als Zuhörer mit erläutern können, ja, eben solche Sachen, was ich letztens hatte, El-Gamal oder elliptische Kurven, was ist Diffie-Hellman, denn das ist das, was ich ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen mit unter dem Schlagwort Mitlauschen eingeworfen hatte. Dass man in dem Sinne bei dem Eröffnen der TLS-Verbindung es gut oder schlecht machen kann. Und wenn das halt schlecht gemacht ist, kann man mitlauschen. Es gibt aber andere Verfahren, wo das eben auch unterbunden wird. Und all sowas könnten wir dann vielleicht auch ausdehnen. Da könnten wir vielleicht auch mal dieses übelst schlimme Programm hier, Wire irgendwas, Wireshark.
Keine Ahnung,
oder
hab ich noch nie gehört. Ja. Das muss ein Hacker-Programm sein.
Ja, ich habe auch nochmal gehört, dass irgendeiner davon gelesen hatte, dass es sowas gibt. Aber ich
meine, wir müssen für uns vielleicht auch vorher mal belesen, was das ist und wie das geht. Und dann können wir was davon erzählen. Also der Kabelhai, der berüchtigte.
Genau.
Das ist also ein sehr mächtiges Programm. Also das, und das ist gerade so für so Analysezwecke und, kann man das echt gut gebrauchen. Ja. Und vor allen Dingen, also ich habe Wireshark mal kennengelernt, so als, da hieß es noch
Ether Real,
genau. Mhm, genau. Aber hier hat das nicht noch einen anderen Namen gehabt zwischendurch?
Irgendwie nee, es gibt noch T-Shark für die Konsole.
Ja, gut, das, aber, ja, aber das ist ja quasi selber.
Nee, eigentlich war damals bei Etherreal diese Geschichte mit dieser Firma. Mhm. Also das war dann kommerziell und diese ganzen Plugins und so.
Okay, ja, na gut, dann heißt es halt...
Na, es gibt jetzt halt noch als Pendant TCP-Dump für die...
Aber auf jeden Fall ist das halt also sehr, sehr gut, um mal in so eine Verbindung reinzugucken und das Debugging zu betreiben, was passiert da. Und das Coole ist aber, also ich kannte das halt so als Analyseprogramm für Netzwerkverbindungen, also wo man dann halt von in jede Ebene reingucken kann und nachlesen kann und so weiter. Und irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, man kann auch USB-Verbindungen angucken und sowas. Also das kann halt unglaublich viel Nebensachen noch, die man vielleicht so, an die man gar nicht denkt.
Mhm. Das mit USBs ist erst später hinzugekommen. Ja. Aber weil du eben sagst, auch Analyse, das Interessante ist dann wirklich auch diese Analysefunktion, und das habe ich auch schon gemacht, dass man mal guckt, wie viele Fehler treten auf, wann treten Fehler auf. Also es gibt im Wireshark auch den Menüpunkt Statistik. Und da kann man so angefangen von welcher IP-Adresse verbindet sich mit welcher IP-Adresse oder eben auf TCP-Ebene, welcher Port kommuniziert mit welchem Port, dass man sich so teilweise eben solche Sequenzdiagramme anzeigen lassen kann, aber auch grundlegend einfach nur die Auflistung, wie sind die Kommunikationsflüsse, also ja. Aber eben, man kann auch weitergehend, eben, das fällt einem auf, wenn man das Wireshark laufen lässt, da färben sich manchmal die Zeilen anders.
Ja.
Wireshark hat schon so eine Analyse mit dabei, was sind zum Beispiel doppelt übertragene Pakete, was ist, wo sind Verbindungsabbrüche, also auf TCP-Ebene wäre das halt ein Reset. Und das hebt Wireshark schon farblich hervor, aber das kann man sich nämlich dann in dieser statistischen Analyse auch richtig schön ich sag mal rausarbeiten lassen, und da kann man zum Beispiel sehen, wenn die Pakete eine gewisse Größe bekommen, dann steigt einfach die Fehlerrate. Und dafür ist, also das ist Wireshark dann also auch nochmal wesentlich komplexer eingesetzt. Bei gewissen, ich sag mal, wer intensiv einfach mit Netzwerk zu tun hat, wird solche Fragen stellen. Der Standardanwendungsfall wird einfach öffnen sein und gucken, was funktioniert nicht beim Verbindungsaufbau oder was treibt mein blödes Programm.
Follow TCP Stream.
Ja.
Also das nutze ich manchmal gerne, um so also zu visualisieren, also in Anführungszeichen visualisieren, was so zum Beispiel bei HTML bietet sich das gut an.
Ja.
Also einfach mal zu zeigen, was geht an Paketen hin und her. Da kann man halt ein Paket aus diesem Netzwerkverkehr markieren und dann über das Menü gibt es halt so einen Menüpunkt, heißt Follow TCP Stream, und dann baut der quasi das ganze HTML-Paket zusammen und zeigt dann halt den Header und den Body und parst das auch. Also man kann das sozusagen sich das HTML an sich angucken, man kann die HTTP-Header und so weiter angucken, und das sieht man sozusagen auf einen Blick, und das ist halt schon
hilfreich.
Ja.
Beziehungsweise eben wie bei HTTP-Verbindungen sieht man auch dann richtig, was in dieser Verbindung passiert.
Ja.
HTTP ist eigentlich nicht irgendwie Anfrage und Ende, sondern da findet so ein genanntes Pipelining statt, also so ein Hintereinanderschalten.
Unter Umständen.
Das ist dann auch wiederum das Interessante. Man sieht im Prinzip, dass dieselbe Verbindung halt nacheinander genutzt wird, aber ein Browser macht auch mehrere Verbindungen auf. Also das ist dann eben so eine Analyse des Verhaltens. Wir hatten nämlich zum Beispiel jetzt praktisch vor ein paar...
Wobei, also hier muss man schon wieder einschränkend sagen, also das gilt quasi auch nur in der Form bis HTTP 1.1. Weil also 2.0 macht das quasi, also die machen halt wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist, aber quasi das Pipelining. Also wird halt so eine Verbindung offen gehalten und werden alle Daten hin und her geschickt. Aber es heißt dort, glaube ich, nicht Pipelining, sondern da...
Wahrscheinlich Multi-Connection oder irgendwas genannt haben. Aber also im Rahmen des Pipelinings kannst du ja nur im Prinzip die Anfragen in Order, also so hingeschickt hast, muss sie auch zurückgeben. Das heißt, wenn der Server nämlich gerade bei einer Anfrage blockiert, hängt auch der Rest. Das ist ja auch der Grund, sag ich jetzt mal mit, weswegen so eine Parallelität günstig ist, weil zum Beispiel statische Inhalte, sowas wie Bilder oder JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, können ja abgerufen werden, während noch zum Beispiel ein dynamisch gebautes HTML-Dokument erst auf dem Server erstellt wird. Mhm. Also deswegen, ich finde es, ich habe jetzt mit HTML, HTTP 2.0 noch nichts intensiv gemacht.
Also ich habe da auch wieder nur so ein gesundes Viertelwissen. Ich habe mir quasi nur das mal irgendwie angeguckt, was ich gerade brauchte in dem Moment. Und
haben die das rausgeschmissen?
Ich glaube, ich habe sogar das noch in einer so einer Draft-Version noch gelesen. Es kann auch sein, dass es jetzt am Ende auch wieder anders ist. Also der Standard liegt sozusagen als totes Holz irgendwie bei mir rum, aber naja, wie es jetzt ist, da liegt ein ganz großer Stapel totes Holz.
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, denn was in dem Sinne schon Abhilfe mit schafft, wenn man den Paketen eine Sequenznummer oder irgendwas mitgibt, dass der Empfänger, also der Browser, auch wieder zuordnen kann, auf welche meiner Fragen ist das jetzt die Antwort. Aber trotzdem, denn es gibt ja auch in HTTP solche ekligen Geschichten wie Chunk Transfer, die dir ja da auch wieder voll dieses Konzept da zerschießen. Und HTTP unterstützt auch Multipart. Also HTTP, klar, natürlich, aber dann auch die Browser, sprich im Prinzip über HTML kann man auch Multipart machen. Das hat der Kernel zum Beispiel schon sehr zeitig eingesetzt. Das
in seinem Webserver, den er mal mitgebracht hat.
Nee. Also. Ich meine jetzt kernel.org auf der Webseite.
So.
Wenn du da nämlich irgendwas geladen hast, hast du erstmal eine Webseite bekommen, wo eben stand, bitte warten Sie. Und dann kam eigentlich erst die richtige Seite. Und da haben die auch mit Multipart gearbeitet.
Okay.
Aber da weiß ich nicht, wie sinnvoll das funktioniert hat oder ob das einfach zugeschnitten war auf die Linux-Browser, um entsprechend auch einzudämmen, wer da rumspringt.
Sein.
Genau. Also das wären unter Umständen Themen, in die wir auch mit abgleiten könnten. Genau.
Also auch HTTP 2.0 ist, denke ich, auch ein interessantes, also überhaupt HTTP an sich, könnte man mit in unserer Themenliste aufnehmen und in der Zukunft mal drüber reden.
Denn bei HTTP geht auch, also kann man viel machen. Ich sag mal solche Sachen wie Content Negotiation.
Wir schmeißen halt nur mit Fachbegriffen um.
was leider irgendwie selten genutzt wird. Aber im Grunde ist es mit einer Funktionalität des Servers, aber kann in dem Sinne auch in einer dynamischen Seite eingebaut werden, dass der Browser in dem Sinne mitteilt, welche Sprache möchte er. Also das ist völlig unabhängig vom Inhalt, sondern das teilt er im HTTP-Head mit. Oder dass er zum Beispiel auch sagt, welche Formen der Antwort akzeptiert er. Also möchte er ein XML haben oder ein HTML oder ein anderes Format wie JSON.
LaTeX.
Oder er möchte ein LaTeX-Dokument haben. Nee, interessant ist das zum Beispiel, oder wo es vielleicht noch eher zur Anwendung kommt, welche Bildformate er haben kann oder welche Bildformate unterstützt werden. Ob er in dem Sinne ein GIF, ein TIFF, ein JPEG oder sowas haben möchte oder eben da verarbeiten kann. Und was ich nämlich dann beim Sprung von HTTP wiederum interessant finde, REST. Also die Art und Weise der Kommunikation, ich sag mal zur maschinellen Arbeit bei REST, das ist halt einfach eine Programmierschnittstelle, mal platt gesagt, übers Internet. Also bei anderen Stellen kennt man RPC, den Remote Procedure Call mit. Das ist ein anderes Protokoll. Und REST setzt einfach auf die Funktionalität vom HTTP auf. Und da wird nämlich dann eben dieses Content Negotiation, also das, wo der Browser oder der Client in dem Sinne im Head mitteilt, was er so alles kann und was er gerne haben möchte, wiederum sehr interessant. Und da kann man nämlich auch dann sehr schön und frei arbeiten, sodass an der Stelle auch der, ich sag mal, serverseitig okay ist, ist dann halt mehr Aufwand. Aber dass zum Beispiel die Zugriffe sehr flexibel einsetzbar sind. Denn dadurch, dass REST, ich sag mal, auf HTTP basiert, ist mehr oder minder jeder Browser ein REST-Client. Und wenn REST ordentlich gemacht ist, dann kann ich mindestens so die Basisdaten, also so die GET, die gibt mir mal Element so und so, ganz einfach über den Browser machen.
Machst du damit was?
Ja. Also,
Klang auch so jetzt.
Genau. Ich schwenke, also es gibt ja noch das Pendant Soap dazu. Ich persönlich.
Simple, aber ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, über simple und unsimple.
Soap ist nicht mehr simple, sondern weil Soap wurde irgendwann mal gesagt, Soap ist Soap.
Genau.
genau. Aber ich bin mittlerweile wahnsinnig Fan von REST und mache jetzt auch sehr viel damit. Also in dem Sinne eine recht größere Schnittstelle einfach damit aufbauen.
Ja. Ich bin noch immer, also wenn du REST sagst, es passt in meinem Kopf immer Restructured Text, also sowas wie Markdown oder was man auch sonst
genau.
Kann. Also so eine Argumentenbeschreibungssprache.
Genau.
Und was weißt du, was REST ausgesprochen heißt? Okay, nee.
Spontan nicht. Doch, das kommt von Restless oder Restful. Restful irgendwas. Oder Rest kommt von Rest. Vielleicht haben sie sich auch noch von Soap abgeguckt.
Das war vielleicht einfach der Rest, der noch irgendwie übrig war.
Ja, genau. Mit dem hat man sich dann...
Reduzierte Syntaxtherapie, klingt doch gut.
Oh, nehmen wir doch die.
Das ist eine Therapiemethode in der klinischen Linguistik bei Agrammatismus. Ach, a Representational State Transfer heißt das.
Ah, boah.
Ja, okay, also ich habe jetzt nur mal schnell die Wikipedia angeklickt.
Ja.
Und da steht es halt in länglicher Form drin, was REST ist. Aber wie gesagt, bei mir ist es in meinem Kopf, ist es halt wirklich immer noch. Ich komme immer noch auf.
Format.
Ja, genau, Dokumentenformat. Genau.
Ist halt so die Schwierigkeit bei vier buchstabigen Worten keine Kollision zu produzieren.
Genau, da sind wir schon wieder bei Hashes.
Richtig. Denn genau.
Ja, eigentlich würde ich nämlich ansonsten gerne wieder überleiten auf das Thema.
Das passt nämlich gerade, der Sprung.
Genau. Ja, letztes Mal haben wir uns ja so ein bisschen über an sich PKI unterhalten, also Public Key Infrastruktur, wobei, also ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob wir das Wort, ja, so im Ansatz halt, ob wir das Wort in den Mund genommen haben. Also wir haben auf alle Fälle über Zertifikate gesprochen und wie man zu den Zertifikaten kommt und
dass da so eine Zertifizierungsstelle gibt. Genau.
Und ja, also ich denke so, also so Hardcore PKI haben wir, glaube ich, nicht gemacht.
Und genau, also das letzte Mal hatten wir ja in dem Sinne mit beleuchtet gehabt, wie fühlt sich SSL-TLS überhaupt an, was sind die Begriffe?
Genau.
Waren an der Stelle halt auf diese Sache gekommen, dass der Chrome ja selbst so feste Fingerprints, also diese
mitkommen.
Genau, was hast du gesagt? Pinning, das heißt
genau.
Keypinning oder so.
Keypinning.
Und ich habe jetzt mal bei uns praktisch nachgeguckt. Es ist so, dass der, also mindestens der Bitdefender hebelt das im Chrome aus.
Okay.
Also ich, auch wenn ich da auf www.google.com gegangen bin, hat Chrome da keinerweise irgendwas Schlimmes gemeldet, obwohl das Zertifikat für google.com ausgestellt war von der lokalen Instanz des Bitdefenders. Und ja, aber das ist halt die übliche Thematik, die man mit dem Rechner hat. Also wenn der Einbrecher auf dem Rechner ist, wenn der die Macht drüber hat, ja, dann...
Dann ist es zu spät.
Genau.
Habe hier, auf der, hier ist es installiert, das, was man vielleicht probieren könnte. Also du kannst auch
selber, oder?
Ach nee, selber pinnen kannst du nicht. Du kannst nur sozusagen sagen, dass die Seite SSL da machen soll. Also es kann, also es gibt, da werden wir vielleicht dann später nochmal drüber reden, so einen eigenen Header, den HSDS-Header. Wo ich irgendwie immer wieder vergesse, was es heißt. Secure Transport... Nee, irgendwie Strict Transport Security, HTTP Strict Transport Security. Und da sagt man sozusagen, über, also als Besitzer der Webseite, lieber Browser, ich mache hier HTTPS und bitte besuch mich jetzt immer über HTTPS. Und dann macht der Browser das dann in der Zukunft. Also beim nächsten Aufruf wird dann automatisch HTTPS-Seitenname aufgerufen. Und das kann man halt im Chrome einstellen. Da gibt es sozusagen, also Chrome hat so ein, also da kann man relativ viel unter der Motorhaube irgendwie noch rumspielen. Also gibt diese Chrome-URLs, also musst du eingeben, anstatt HTTP Doppelpunkt irgendwas, Chrome Doppelpunkt Doppelslash. Und dann gibt es eine ganze Reihe von URLs. Es gibt sogar eine URL, die heißt chrome.com/chrome-urls. Und das ist die ganze Liste der verfügbaren URLs. Und eine Unterurl ist net-internals. Hm. Und das sieht man, also wenn man das öffnet, also zumindest in der Version, in der ich das letzte Mal geöffnet habe, einfach nur einen roten Balken mit so einem Scrolldown-Fenster. Hm. Und dort gibt es HSTS als Menü-Eintrag. Hm. Und wenn man das anklickt, dann geht halt wieder eine neue Seite auf und dort kann man dann eben eingeben, hier bitte lade über, also das, die Domain, weiß ich, radiokoyette.de immer über SSL. Und das stellt man dann lokal in seinem Chrome ein. Mhm. Und dann macht er das auch. Und dann, man kann auch dann die Seiten wieder entfernen und so weiter. Also auch den Status abfragen, was eingestellt ist und so weiter. Mhm. Also das geht auch.
Und was eigentlich bei diesen Strict Transport Security mit der Fall ist, wenn einmal der Browser diese Informationen empfangen hat, wird er sich auch fortan weigern, die Nicht-SSL-Seite aufzurufen. Hm. Das ist nämlich auch dann wiederum das andere. Man kann eigentlich auch auf diesem Wege dem Benutzer, dem Besucher dazu zwingen, SSL fortan zu verwenden. Was natürlich eben aus Sicht der Serverbetreiber eine interessante Möglichkeit ist, denn viele Benutzer, denen fällt das nicht auf, dass sie da oben gerade auf einer unverschlüsselten Seite sind, beziehungsweise dass sie unter Umständen falsch geleitet wurden. Und an der Stelle hat der Serverbetreiber halt die Möglichkeit und kann sagen, ich möchte aber nur per SSL aufgerufen werden, und der Browser unterstützt im Prinzip auch den Betreiber bei der Sache.
Ja, genau.
Genau, also aber das hatte ich ausprobiert. Das Einzige, was ich mit diesem Keypinning, das Einzige, was mir eventuell noch einfällt, ob es möglich ist, dass man die Pins oder das von einer Instanz zur anderen transferieren kann. Also dass man, dass man eine Datei hat auf dem Stick oder sowas, dass man sein Profil mitnehmen kann und in dem Sinne auch die mir bekannten. Oder ob es unter Umständen auch wieder über Google Drive, Google Cloud, whatever, das Sharing. Nee,
das kommt auf alle Fälle lokal mit. Also wenn man sich das Git-Repository vom Chromium in dem Fall auscheckt, da ist die Datei mit drin.
Aber wenn man seine eigenen Pins in dem Sinne ob man an der Stelle angreifen kann und sagen kann, hier, ich setze das auf einer anderen Instanz, setze ich das einmal fest. Nehme das dann im Prinzip mit, um weiterhin, denn ansonsten würde man ja, wenn man, ich sag mal, unterwegs ist, müsste man auch permanent ein kleines Büchlein mit sich führen, in dem die ganzen Fingerprints stehen, wenn man sie dann an jedem Rechner verifizieren will.
Ja, stimmt, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Hm.
Ja, das war im Prinzip das, was ich nochmal mit nachgeguckt hatte. Denn im Grunde besteht halt die Möglichkeit, wenn über eine solche Zertifizierungsinstanz beliebige Zertifikate auszustellen. Hm. Sprich im Prinzip, wenn bei mir auf dem Rechner ein Programm läuft, was selbst solch eine Zertifizierungsinstanz generiert hat und dann auch diese in den Browser eingebracht hat, dann kann es dann problemlos auch SSL-Verbindungen knacken und entsprechend die eigenen Zertifikate ausstellen, sodass es für den Benutzer beim Surfen auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennbar ist und der Browser auch keine Warnung ausspucken wird.
Genau. Und ich meine, solche Fälle hat man ja auch in der Vergangenheit mal erlebt. Also wir hatten beim letzten Mal über, jetzt bist du wieder schwinden, diese Belgier Digi.
Digi-Trust.
Digi-Trust, Digi-Klein, Digi-Notar, Digi-Irgendwas gesprochen. Ich habe sie auch neben meinem Zettel hier stehen. Hab's vergessen. Also Digi-Notar, würde ich mal sagen. Aha, aber
genau.
Über die hat man schon gesprochen beim letzten Mal. Wusste ich, hatte ich den Namen vergessen. Und das kann ich mir nicht merken. Ja, genau. Also die sozusagen komplett mal aus dem Netz rausgenommen worden sind. Mhm. Dann am Ende. Und also es gibt schon einige Fälle. Also Start.com, diese israelische Firma, die auch kostenlose SSL-Zertifikate erstellt, die hatten einige solche Fälle, wo sie mal, sagen wir mal Probleme hatten in der Vergangenheit. Also ich kann mich an drei erinnern. Und VeriSign, glaube ich.
Ja, VeriSign hatte die hatten, bei denen hatte doch irgend so eine Unterorganisation, Nebenorganisation das Microsoft-Zertifikat, glaube ich, ausgestellt.
Genau.
Dieses Microsoft.com.
Das ist nicht so ein Code-Signing-Zertifikat, genau, also für Microsoft Corporation.
Echt, das Code-Signing? Nee, ich dachte, das war für Webseiten, aber...
Also das war wieder, das was du meinst, das war wieder eine andere Firma. Aha. Aber auch hier, hab's vergessen, ein schöner Fall, der mir jetzt irgendwie noch aufgefallen ist, es gibt ja so auch so eine Microsoft-Unterseite, live.com, wo du irgendwie deine Mails haben kannst und so weiter. Mhm. Und da hat sich ein gewiefter Forscher eine E-Mail-Adresse registriert, die heißt sslcertificates@live.com und ist dann zu einer CA gegangen und hat gesagt, hier, liebe CA, ich hätte gern ein Zertifikat für login.live.com und sozusagen meine Kontaktadresse ist sslcertificates@live.com. Und dann ist es halt üblicherweise so, dass dann das eben verifiziert wird, indem man eine Mail hinschickt und dann hatte er da halt in kurzer Zeit ein Zertifikat für login.live.com. Aber es ist relativ schnell aufgedeckt worden. Oder ich weiß nicht, es kann auch sein, dass er sich selber da bekannt hat. Also er hat es dann auch auf einer Security-Konferenz alles breit ausgewalzt.
Ja, aber eben solche Fälle sind auch, also live ist ja, wenn man es mal auch selbst im Browser eingibt, das ist ja nichts Ungewöhnliches oder nichts Unbekanntes. Und dass da trotzdem bei irgendeiner CA einer dafür eine Unterschrift hergibt.
Und es war auch bei dieser Startcom-Firma auch so, dass es... Da müsste ich jetzt wieder, das habe ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben und auch nie gemerkt, aber das war auch so eine High-Profile-Seite, also irgend sowas wie PayPal, der hat es auch geschafft, sich dafür ein Zertifikat zu besorgen, aber da, also die haben sozusagen intern noch eine Blacklist sozusagen von den super Webseiten, also wenn jemand kommt und sagt, ich will für eBay oder PayPal oder so müssen, was haben dann klingeln dort ganz rote Alarmglocken und das hat also nur ganz kurz gelebt, das Zertifikat. Mhm. Und da sind halt auch irgendwie Warnungen ausgestellt worden. Also die haben es zurückgestellt, es ist sozusagen durch diesen automatisierten Prozess durchgelaufen, aber sozusagen die
daheim später abgefangen worden.
Sind dann abgefangen worden, genau.
Ja. Aber damit sind wir im Prinzip schon jetzt bei dieser ganzen Diskussion, bei der Frage, wie funktioniert dieses im Hintergrund, dieses Ausstellen dieser Zertifikate und eben, was da einfach das Schlagwort ist, was du jetzt genannt hattest, diese PKI, diese
Public-Key-Infrastruktur.
Ja. Und wie dieses ganze Zusammenspiel an der Stelle halt funktioniert, sprich im Prinzip, also es kann eigentlich jeder so eine PKI-Instanz aufmachen und kann dementsprechend, also wie ich es vorhin genannt hatte, auch ein lokales Programm kann ad hoc eine generieren.
Zum Beispiel, also gibt es auch so ein Beispiel, was mir jetzt in der Vorbereitung wieder untergekommen ist. Microsoft, da kann man ja Terminal-Server sich kaufen und installieren. Und die Terminal-Server haben eine ganze Zeit lang auch so ein CA-Zertifikat mitbekommen. Und das war aber so, dass die das Recht hatten, selber wieder eine CA-Funktion einzunehmen. Das heißt sozusagen, die ganzen Terminal-Server durften selbst Zertifikate unterschreiben und ausstellen. Und das hat dann halt auch irgendwann mal ein finnischer Angreifer für sich genutzt.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich dachte, theoretisch müsste auch der Admin Zugriff auf genau dieses Zertifikat vollends haben. Das heißt.
Naja, aber ich meine, bei den Zertifikaten ist es so, dass. Ein normales Zertifikat hat nicht die. Also gibt dir nicht die Möglichkeit in die Hand, dass du selbst eine CA bist. Also du brauchst sozusagen von der übergeordneten CA, kriegst du sozusagen das Recht so, indirekt verliehen über die so eine erweiterte Eigenschaft von dem Zertifikat. Und das brauchst du hier. Also als normaler Admin kommst du sozusagen da nicht ran. Du kannst natürlich deine eigene CA erschaffen sozusagen, aber die ist dann erstmal so eine Insel im Meer der PKIs sozusagen.
Nee, ich dachte, dass eben über diesen Fehler oder diese Nettigkeit es möglich war, dass ich eben zu dem Terminal-Surfer gehe und der Admin auf den Knopf drückt und daraufhin kriege ich eine Unterschrift.
Ja, das geht.
Ach so,
ja,
so rum war es.
Das ging dann.
Ja. Okay, also so, dass man an der Stelle halt auch wirklich in seiner Firma problemlos und wenn das von offiziell von oben von Microsoft kam, dann ist das Zertifikat mindestens in einem Großteil der Computerwelt auch gültig und brauchbar. Genau. Jo, da kann man viel damit machen.
Ich meine, das ist halt auch schon älter, der Bug, also der wird es ja hoffentlich auf einem geupdateten System nicht mehr geben. Aber damals war es auch wiederum so, wenn ich mich richtig erinnere, dass diverse Browser auch diese Kette nie hinterhergerannt sind. Also ich habe also vor vielen Jahren mal so ein Projekt gemacht, also so ein, ich sag mal, PKI-Projekt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das der Firefox damals, der diese Zertifikatskette nur eine Handvoll Schritte abgelaufen ist. Und dann
hat er einfach geglaubt, dass es richtig ist.
Dann war das halt in Ordnung.
Ach, wenn ich da im Prinzip 10 Instanzen einbaue, dann bin ich vertrauenswürdig.
Ich weiß nicht mehr, ob es 3 oder 5 waren, aber so aus meiner Erinnerung heraus, ja, ja. Das ist, wie gesagt, schon ganz lange her. Da ist die Kette nicht abgelaufen und dann der Internet Explorer hatte damals irgendwie einen anderen Bug, der auch so völlig obskur war, aber das ist halt schon verschwunden in meiner Erinnerung irgendwo.
Aber was ich daran jetzt auch wiederum schwierig finde, dieses ein Zertifikat zurücknehmen oder zurückholen oder, wir haben das zwar jetzt so angesprochen, aber eigentlich ist das immer mit so einem Schwachpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Das ist nämlich sehr häufig, oder eigentlich, nee, es ist glaube ich standardmäßig in den Browsern deaktiviert, dass diese Certificate Revocation List geprüft wird. Ja. Genau, denn ich habe es bei mir aktiviert und es führt teilweise echt zu super verzögerten Ladezeiten der Webseiten, weil einfach dieser entsprechende Surfer nicht reagiert oder schlecht angebunden ist und ähnliches.
Ja, genau. Also das kann natürlich passieren, dass so ein Zertifikat verloren geht oder es einen Einbruch gibt und man sagt, das ist halt sozusagen vor Ende der Laufzeit ungültig. Das ist ja hier sozusagen der Anwendungsfall, den man hat und das ist halt insofern schon mal ein Problem. Also auch da, das habe ich jetzt gerade in meine Vorbereitung einbezogen, aber als ich das letzte Mal angeguckt habe, gab es halt keine wirklichen fertigen Lösungen als Server, wo ich sagen kann, ich setze mir so einen Server auf, sondern das ist halt, keine Ahnung, jeder macht es, wie er es wollte, so ungefähr war so mein Eindruck.
Echt? Nee, ich dachte, das war schon spezifiziert. Ja, doch.
Also spezifiziert ist es aber sozusagen eine fertige Softwarelösung, wo du sagen kannst, ich apt-get install crl-server oder sowas.
Na, brauchst du nicht. Du brauchst, machst apt-get install nginx und schmeißt deine Datei.
Ja, das Problem bei den crls ist aber, dass ja eine monoton wachsende Liste oder Datenstruktur ist.
Ist da eine Intelligenz drin? Gib mir nur die Widerrufe seit. Ich dachte, das war eine stinknormale Textdatei, die sich der Browser geholt hat.
Also auf jeden Fall gibt es da Performance-Probleme.
Ah, cool.
Und das ist sozusagen, warum lachst du?
Weil das natürlich eben alle solche lustigen Dinge oder Probleme sind, die genau dem Einsatz entgegenstehen, was aber eigentlich gravierend ist. Denn wenn einmal aus Versehen so ein Zertifikat ungewollterweise eben wie hier für Microsoft.com oder sowas in die Welt hinausgekommen ist, dann kriegt man das nicht wieder zurück. Ja. Also das ist diese CRL, die einzige Möglichkeit eigentlich.
Ja. Nee, es gibt noch das OCSP, Online Certificate Status Protocol.
Ja.
Was auch aber hier muss ich sagen, habe ich nur gesundes Nullwissen eigentlich. Aha. Also angeblich ist das irgendwie effizienter als diese Abfrage von den CRLs, aber wie gesagt, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich nie wirklich beschäftigt habe. Deswegen kann ich auch nur sagen, das gibt's. Und es soll angeblich besser, effektiver als das Abfragen von den CRLs sein. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also und eben das andere Ding ist, die Dinger müssen auch gepflegt werden. Wer zu Hause sich eine CA erstellt und der erstellt ganz selten die CRL dazu, beziehungsweise eben wie hier, wie ich vorhin gesagt habe, installiert einen Webbrowser oder entsprechende andere Verteilungsmöglichkeiten, um diese CRL verfügbar zu machen. Also das in dem Sinne mit ein Schwachpunkt, wo eigentlich eben mehr Wert darauf liegen müsste, bevor das Zertifikat rausgeht. Das ist ja ein gewisser Rahmen auch mit der großen Kritikpunkt bei den bei diesen Organisationen, dass teilweise nicht ausreichend geprüft wird, wie eben vorhin auch Jens Beispiel gezeigt hat, dass man sich bei live.com natürlich seine passende E-Mail-Adresse anlegt und dann entsprechend dafür die SSL oder darüber die SSL-Zertifikate holt.
Genau.
Genau, aber jetzt im Prinzip so diese
Frage. Was war vielleicht, was ist deine Frage?
Was ist so eine PKI, also Namen oder wo steht die? Also,
na, wie wir es ja gerade schon besprochen haben, es kann im Zweifel in deinem Keller stehen oder auf deinem Raspberry Pi zu Hause irgendwo sein. Es kann aber auch irgendwie so eine Firma mit so einem Glas-Tower sein, wo eine Milliarde Angestellte sitzen und die Firmenchefs mit vergoldeten BMWs durch die Gegend fahren. Also das ist, das PKI kann erstmal alles sein. Also, missverstehe ich deine Frage.
Nee, das war auch das, was ich jetzt aufgreifen wollte. Hm. Also Bekannte, eben was wir genannt hatten, waren VeriSign.
Genau, VeriSign ist so eine sehr bekannte Firma eigentlich. Hm. Komodo. Hm. Dann hatten wir, ich glaube, beim letzten Mal auch schon die Deutsche Telekom angesprochen.
Hm. Also die, inklusive DFN.
Genau, die das DFN noch mit da hat. Türk Trust.
Hm. Vom Tafte.
Doktor, wie heißen die? Namen vergessen. Hm. Ja, irgendwas mit DNA Doktor, sondern.
Mhm. Also für mich ist halt noch so eine bekannte Tafte. Hm. Und Rapid SSL und natürlich CA-Cert. Also das ist auch eine CA, also die im Prinzip so eine PKI aufgebaut hat, so eine Zertifizierungs Authorization.
Authority,
ja. Die dann die entsprechenden Unterschriften vergeben darf. Und die aber im Prinzip ein anderes Konzept fährt, die das mehr oder weniger auf einem Community-Basis versucht, dass mehr oder weniger ein Schlüssel dann vertraut wird, wenn mehrere Leute ihn bestätigt haben, dass man sich mit denen trifft.
GoDaddy meinte ich.
Ach, GoDaddy, aber die sind doch auch mit Problemen behaftet,
das
oder?
Das ist halt eine große Firma wie VeriSign mit ihren Vor- und Nachteilen.
Ja, okay, gut.
Und ich meine, was man natürlich nicht vergessen darf, so als den Newcomer schlechthin, ist Let's Encrypt.
Okay.
Kennst du gar nicht?
Nee. Da hast du mich jetzt...
Also Let's Encrypt ist sozusagen, ich würde sagen, der neue Star am Himmel der CAs, das neue Sternchen. Der ist, also Let's Encrypt ist so, ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, weil die haben auch so eine Alpha-, Beta- und Gamma-Phase gehabt. Ich glaube, die Beta-Phase hat irgendwie im November letzten Jahres begonnen und dann sind sie aber irgendwann jetzt wirklich live gegangen, also sind jetzt sozusagen im Live-Betrieb. Ist also auch erstmal eine kostenlose CA. Mhm. Und die haben sich halt ein paar andere Ideen gemacht, wie man sozusagen zu dem Zertifikat kommen kann, ohne diesen üblichen Weg mit CSR-Zeugen hinrennen und prüfen und bla bla. Und das läuft bei denen über so ein eigenes Protokoll, über das ECMI-Protokoll. Mhm. Und da kann man quasi mehr oder weniger automatisiert sich Zertifikate erzeugen lassen. Also inklusive Prüfung und so weiter. Mhm. Und die sind jetzt bei sehr vielen Zertifikaten, die sie ausgestellt haben. Also ich habe mal irgendwie so einen Meilenstein gelesen, da waren es 250.000 Zertifikate, die sie rausgehauen haben. Vermutlich sind es jetzt schon 500.000 oder vielleicht eine Million. Also das sind auf alle Fälle sehr viele Zertifikate, die machen. Und es ist halt auch kostenlos. Mhm. Und ja, das ist letztlich so, die haben, wie gesagt, das Protokoll entwickelt, haben lange Zeit innerhalb der Community das Protokoll diskutiert, ob das Schwachstellen oder keine Schwachstellen hat. Haben jetzt einen Let's Encrypt Client, der auch in Debian ist, also apt-get install Let's Encrypt kann man da machen. Und dieser Client macht dann quasi die ganzen Schritte. Also entweder der, den man sich runterlädt, wobei den man sich runterlädt, finde ich persönlich nicht so schön, weil der will halt Root-Rechte haben und installiert dann erstmal irgendwie nochmal diverse Pakete hinterher, also irgendwelche Python-Pakete und sonst was. Und zumindest in der damaligen Version, die ich getestet habe, war es so, der guckt dann, ob ein Apache oder Nginx oder irgendwas installiert ist, hält den kurz an, startet auf Port 443 seine eigene Instanz, macht diesen Austausch und dreht dann alles wieder rum und schreibt das Zertifikat sozusagen in die richtigen Stellen rein. Und das hat dann auch einige haben so auch genauso gemacht wie Jörg gerade eben.
Also das auf einem richtigen Server.
Ja. Genau, also das ist halt sowas, was man eigentlich nicht haben will. Und dadurch, dass aber alles offen ist, das ganze Protokoll ist offen und so weiter, gibt es jetzt, ich weiß nicht, ein Dutzend Let's Encrypt-Clients. Also es gibt so Let's Encrypt NoSudo als Client, als Programm. Es gibt Let's Encrypt SH als Shell-Skript. Dann gibt es eine Version in Go und in Python und in Schlag mich tot. Also in ziemlich allen Programmiersprachen gibt es irgendwie so ein Let's Encrypt-Client. Und man kann sich also den installieren, den man am liebsten hat. Und die einen sind ein bisschen haklicher zu benutzen, die anderen gehen halt einfach. Also kann man halt machen, wie man es will.
Und sind diese Hauptzertifikate dann in den Browsern drin?
Die sind im Browser drin, ja. Also die.
Wir haben die im Prinzip.
Also die sind halt unterschrieben von, ich glaube, zwei CAs, die in den Browsern drin sind.
Ach so.
Und dadurch sind die sozusagen auch indirekt im Browser drin. Ja. Und also bei denen ist es so, dass das ist. Ich meine, ich weiß, ich habe mich noch gar nicht so weit damit beschäftigt, ob man das die Zeit, also die Gültigkeitszeit einstellen kann. Also bei den Standardzertifikaten ist es einfach so, das sind 30 Tage gültig. 90 Tage gültig. Ich wollte sagen 3 Monate, aber ja, und nach 3 Monaten muss man das halt erneuern und das geht aber halt eben auch über den Client, einfach über den Cronjob. Also man muss im Programm ein paar Optionen mitgeben und wenn sich halt die Liste an Domains nicht ändert, macht man halt quasi über Cronjob einfach jeden, also ich mache es alle 2 Monate, mache ich einfach das Zertifikats-Rollover und dann ist alles gut.
Und was haben die in dem, also die haben mehr oder weniger nur dieses Kommunikationsprotokoll jetzt hinzuspezifiziert, wie man verabredet, ich brauche ein neues Zertifikat oder ich brauche halt eine neue Unterschrift.
Also wie man quasi am Anfang halt gewährleistet, dass einem die Domain wirklich gehört, wo der Webserver drauf läuft, also gibt, da muss man irgendwie so eine Verzeichnis.wellknown anlegen und dann kommt halt so eine Art Zufallszahl rein und die fragt ja dann später auch wieder ab und guckt, ob das passt und so weiter. Also das, also über den Weg versucht man quasi diese Authentizität sicherzustellen.
Dass in dem Sinne keiner einfach so sagen kann, eben wie dieses Beispiel vorhin mit live.com wäre genau daran gescheitert, weil derjenige, der sich die E-Mail-Adresse angelegt hat oder anlegen konnte, der kann nicht beliebig Dateien auf dem Server ablegen.
Genau, also man kann hier eine beliebige E-Mail-Adresse angeben. Also man muss jetzt nicht, also
ist nicht
normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie dann Security-Ad oder Postmaster-Ad oder Webmaster-Ad irgend sowas angibt. Und hier, also ich habe das mal probiert, man kann halt also irgendeine E-Mail-Adresse angeben. Und die E-Mail-Adresse wird aber eigentlich nur dazu genutzt, um dann kurz vor Ablauf der Fälligkeit eine Mail zu verschicken und zu sagen, hier, dein Zertifikat läuft bald ab. Und für was anderes habe ich bisher noch keine Mails bekommen. Also ich habe halt nur, also immer so kurz vor Ablauf kriege ich dann immer eine Mail und sagt hier, Zertifikat läuft bald ab. Ich müsste mal probieren, fällt mir gerade so ein, mal eine E-Mail-Adresse anzugeben, die zwar in dem Moment gültig ist, aber die sonst dann nicht mehr funktioniert.
Dass du die mal bouncen lässt.
Genau, mal gucken, was dann mit dem Zertifikat passiert. Das wäre halt jetzt nochmal interessant zu sehen.
Ob da drauf reagiert wird und dass dann eventuell das Ausstellen des Zertifikats. Denn grundlegend für den HTTP-Verkehr ist ja die E-Mail-Adresse nicht notwendig.
Genau.
Man muss ja in dem Sinne nicht den Serverbetreiber erreichen oder kennen.
Also auf jeden Fall ist es halt damit jetzt unwahrscheinlich einfach geworden, sich ein Zertifikat zu erzeugen. Und also vorher habe ich es halt über StartSSL gemacht oder Startcom, diese israelische Firma. Und die haben das halt eben über den Weg gemacht, dass man hier so einen Signing-Request erzeugen musste. Also man musste quasi so eine Anfrage zu denen hinschicken und sagen, hier, unterschreib mir bitte ein Zertifikat für meine Domain. Und dann haben die wiederum eine E-Mail an so einen Role-Account geschickt. Also sowas wie Postmaster, Webmaster und ich glaube 3 oder 4 Varianten konnte man auswählen. Und wenn man dort sozusagen die Mail, also hat man eine Mail mit irgendeiner Zufallszahl gekriegt und die musste man dann wieder eingeben. Und dann hat man sozusagen bewiesen, dass man kann die E-Mail-Adresse lesen und alles ist gut. Und dann hat man sein Zertifikat unterschrieben gekriegt. Also es war halt jetzt nie automatisiert. Man musste, also sozusagen seitens von Startcom war das alles automatisiert. Da saß halt kein Mensch dahinter. Und deswegen war auch die Grundvariante kostenlos. Und wenn man dann halt was mehr braucht, also wenn man jetzt eine Firma hat und will dort hingehen, dann musste man halt richtig Handelsregisterauszug hinterlegen, einen notariellen beglaubigten Personalausweiskopie von den Geschäftsführern und so weiter. Also das war ein bisschen aufwendig. Mhm. Das hat dann auch Geld gekostet, genauso wie auch der Rückruf und das Zertifikat das Geld gekostet hat. Mhm. Also sozusagen die haben halt dieses, also die Philosophie war und ist bei denen halt für Schritte, wo ein Mensch involviert ist, das kostet halt Geld. Mhm, und dort, wo wir nur Code hinwerfen und der ausgeführt wird, das ist halt dann so.
Ja.
Und eben CAZ, genau, das hattest du vorhin angesprochen, als ich unterbrochen hatte, ist halt sozusagen dieses Community-basierte Modell.
Genau. Und da, weil du jetzt auch wieder gesagt hast, dass ich schicke da was hin. Also ich, wollen wir es nochmal praktisch erläutern, wie man im Prinzip zu diesen ganzen Dingen kommt? Oder
mein Problem ist hauptsächlich, dass ich nicht mehr richtig mich erinnern kann, was wir genau beim letzten Mal besprochen haben.
Gar nichts davon.
Okay, dann können wir das auch machen.
Nee, denn wir hatten ja beim letzten Mal nur eben ominös angedeutet, dass man irgendwoher diesen, ja, einerseits den Schlüssel und andererseits das Zertifikat dazu hat. Das fiel das letzte Mal noch einfach so vom Himmel. Okay. Aber vielleicht können wir mal hier den Himmel
ein bisschen aufreißen lassen und gucken, was hinter dem Himmel passiert.
Ja.
Oder was im Himmel passiert.
Was im Himmel vor sich geht.
Also man stelle sich vor, wir haben jetzt einen Webserver eingerichtet, haben unsere, also das ist sozusagen die Grundbedingung, hat irgendwie eine, also ich meine, gut, eigentlich sind die Grundbedingungen, man könnte das alles auch ohne Webserver und ohne alles machen, Zertifikat, aber das ist halt natürlich witzlos. Deswegen stellen wir uns einfach vor, wir haben jetzt irgendwie unsere Webseite fertig und
genau,
sind jetzt der Meinung, es muss alles auf HTTPS laufen und jetzt müssen wir irgendwie HTTPS machen und brauchen dazu ein Zertifikat.
Genau.
Und jetzt komme ich jetzt zu dir, Jörg, und sage, mach mir mal ein Zertifikat hier rein. Was machst du da?
Genau, also unter Linux ist es halt für, über so ein Kommandozeilenprogramm, das heißt OpenSSL.
Genau.
Das ist mehr oder weniger für alles Mögliche, was sich um derartige Schlüssel dreht. Das ist dann nicht nur interessant in dem Sinne für jemanden, der sich so eine PKI erzeugt und die aufbaut, also oder betreibt, sondern auch für den ganz normalen Benutzer, denn darüber kann man zum Beispiel auch recht einfach prüfen, wie sieht so ein Zertifikat aus, was mir vom Server gesendet wird. Also es gibt da bei OpenSSL unter anderem diesen den Befehl, sage ich jetzt mal, S-Client, über den man sich recht leicht auf einen Server verbinden kann und wo diese ganzen SSL-relevanten oder TLS-relevanten Informationen ausgegeben werden. Inklusive dessen, dass man eigentlich auch über OpenSSL entsprechend tunneln kann. Also das in dem Moment, wo OpenSSL die Verbindung zum Server aufbaut, habe ich dann auch den verschlüsselten Kommunikationskanal und kann innerhalb dessen, ich sag mal, über die Standard-Ein- und Ausgabe mit dem Server kommunizieren. Das unter Umständen mit ein bisschen Voodoo noch ringsherum und man hat eigentlich seine, ich sag mal, seinen VPN oder seinen verschlüsselten Kanal für arme Leute.
Genau. Also OpenSSL ist halt wirklich so ein schönes Programm, mit dem man allen möglichen Unfug anstellen kann. Allerdings ist es auch halt ein sehr komplexes Programm. Also das muss man dazu sagen, dass das man ruft das nicht, also zu der Linux- oder Unix-Benutzer wird das kennen, dass man sagt, hier Programmname minus Option, minus vielleicht noch eine Option und vielleicht auch noch eine dritte und noch irgendwas hinten dran und dann ist alles gut. Und bei OpenSSL gliedert sich das eigentlich auch in so verschiedene Unterbefehle. Also man ruft OpenSSL und dann, was du sagst, S-Client zum Beispiel, um halt sich mit einer anderen Seite zu verbinden. Oder es gibt RSA-UTL für RSA-Key-Operationen oder OpenSSL DSA für Signaturalgorithmen und Generate Public Key, also GenP-Key für so Public Key-Operationen und also noch tausend andere Sachen.
Aber das, also da würde ich jetzt an der Stelle mal wieder abschweifen.
Okay,
das ist in letzten Jahren ist das eigentlich immer mehr gang und gäbe geworden, dass man ja so einen Hauptbefehl hat.
Wie bei Git?
Genau. Da fehlen mir nämlich jetzt auch als erstes wieder.
Aber ansonsten, was gibt es denn außer?
SVN. Also die haben SVN-Update, hast du damals auch schon. Ja, also ja. SVN-Commit und diverse andere Sachen. In dem Sinne hat
es. Git install.
Genau, der fiel mir nämlich jetzt auch gerade ein. Also, dass du auch an der Stelle nicht mehr unbedingt mit minus minus die Aktion gewählt hast, sondern dass du an der Stelle die richtig, also über ein ganz normales Wort in dem Sinne okay. die Operation gewählt hast. Und
also ist OpenSSL eher ein Trendsetter?
Ja, die Frage ist, wer älter ist, also der, aber nee, OpenSSL ist ja, älter als SVN.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich würde jetzt auch bald sagen, bei CVS war das auch schon so, dass du CVS Leerzeichen Commit gesagt hast. Oder die hatten sogar.
CVS habe ich, glaube ich, einmal benutzt, oder um irgendwas auszuchecken.
Ja. Und das ist auch so ein Sendmail-ähnliches Programm. Hm. Ne? Wie ist für Sendmail dieser Witz? Man muss es einmal gemacht haben und wenn du es wieder machst, dann.
Also M4-Dateien schreiben oder
ja, genau. Jeder sollte mindestens einmal eine Sendmail-Konfiguration geschrieben haben, aber jeder, der es ein zweites Mal tut, ist wahnsinnig. Okay. Oder so. Ich muss jetzt den Spruch auch nochmal raussuchen.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, wenn also um jetzt wieder zurück auf den Punkt zu kommen, das Erste, was du eigentlich machst, ist dir einen Key zu erzeugen. Also einen Schlüssel.
Ja.
Also sozusagen, wenn du noch nichts hast, das Erste ist erstmal einen Schlüssel zu erzeugen.
Mit OpenSSL.
GenRSA, Generate RSA Key, und dann kannst du irgendwie noch eine verschiedene Optionen hinangeben, Dateiname, und was dann halt interessant ist, sind die Schlüssellängen. Also ich glaube, wenn ich richtig in Erinnerung bin, wenn du nichts angibst, sind 2048 aktuell die Standardlänge, die auch aus meiner Sicht ausreichend sind, aber es spricht auch nicht dagegen, jetzt 4096 zu nehmen. Mhm. Also es gibt die schöne Webseite keylength.com.
Aha.
Und da kann man sozusagen gucken, also entweder welche Schlüssellänge bis zu welchem Jahr sozusagen gültig ist. Also, es gibt so verschiedene Standardisierungsgremien, also das BSI, ENISA und NIST in den USA, NSA, interessanterweise, die geben auch eine Empfehlung raus, und verschiedene andere. Und die Webseite sammelt alle die Empfehlung. Dann kannst du eben sagen, Schlüssellänge 2048, und dann druckt dir das halt aus. Was ich müsste jetzt gucken, BSI sagt, das ist bis zum Jahre 2019 sicher, und das NSE sagt, das ist bis zum Jahre 2045
oder so.
Sicher. Und ja, also sozusagen, dann sieht man sozusagen eine Einschätzung, oder man kann es auch umgedreht machen und keine Jahreszahl eingeben. Und dann sagt er, wenn du sozusagen einen Algorithmus brauchst, der bis zum Jahr 2030 ist, musst du eben bei RSA mindestens 3072 Bit nehmen oder irgend sowas. Also so in der Form funktioniert das ungefähr. Und ja, das kann man halt in dem Falle bei OpenSSL sich so einen Schlüssel erstmal erzeugen lassen. Und erstmal sozusagen hat man den ersten Schritt zu einem Schlüssel getan. Und
genau, und dann geht's los mit Unterschreiben.
Genau. Genau.
Dann hat man im Prinzip den einen Teil des ganzen Ausgangs. Hm. Also das ist eigentlich ja dann der Hauptschlüssel, der Schlüssel der CA.
Ja, dein Webseitenschlüssel, will ich mal sagen. Nicht der CA-Schlüssel.
Ah, okay. Ah, ich war nämlich noch eins davor. Wir machen unsere eigene CA.
Die machen wir nicht, weil wir wollen ja nur TLS machen.
Wir wollen nur
quasi nur jetzt Leute, die einen Webserver haben und die zu einer CA gehen. Und genau, und dann würde man eben diesen Certificate Signing Request erzeugen, CSR.
Mhm.
Und es geht halt auch wieder mit so einem OpenSSL-Befehl, der schon etwas länger
wird. Ja.
Und da kommt letztlich einfach eine Datei raus, also nicht, die kann man halt selber benennen, wie man will. Und die kann man auch angucken, das ist halt einfach reiner Text.
Mhm.
Wir würden halt nie viel sehen, also die ersten 4-5 Zeilen sind glaube ich lesbar, wenn ich mich richtig erinnere. Und die letzte Zeile und der Rest ist halt...
Mhm. Ein großer Binärklumpen, das ist nämlich, glaube ich, auch nur einfach eine Base64 kodierter Block, der im Prinzip den Schlüssel, also in dem Sinne den öffentlichen Schlüssel enthält.
Genau.
Für den man sich die Unterschrift holen will, das Zertifikat. Und diesen CSR.
Certificate Signing Request.
Genau, ich verwechsel. Genau. Und diese Datei schickt man dann im Prinzip an die entsprechende CA, von der man die Unterschrift haben möchte. Und je nachdem, was wir jetzt auch schon mehrfach erläutert hatten, nach Aufwendigkeit der Prüfung, wird da halt dieser Prozess durchlaufen. Und am Ende erhält man im Prinzip das Zertifikat von denen, also in dem Sinne die Unterschrift unter meinem öffentlichen Schlüssel.
Genau.
Und Je nach Webserver bindet man dann diese beiden Dateien, die private, also den
Schlüssel, den man am Anfang erzeugt hat.
Genau, diesen geheimen Schlüssel, da sollte man auch darauf achten, dass der geheim bleibt und ist und entsprechend in dem Verzeichnis liegt. Und die öffentliche, also die Unterschrift der CA bindet man in dem Server ein. Da gibt es aber zum Beispiel auch solche Feinheiten. Einige CAs oder keine CA unterschreibt mit ihrem Hauptschlüssel, der in den Browsern verankert ist, sondern unterschreibt meist mit einer ersten oder ganz und gar einer zweiten Unterinstanz.
Also ich denke, das ganze Thema CA-Management, also sozusagen Betrieb einer CA, also ich glaube, das müssen wir auch komplett auslagern auf eine eigene Sendung. Und vielleicht wäre es dann sinnvoll, hier auch jemanden aus der Praxis mal herzuholen, der sowas macht und wo man dann eben so die Anforderungen durchgeht. Es gibt halt auch in Deutschland da relativ strenge Anforderungen, was eben diesen Hauptschlüssel betrifft, wie der gelagert sein muss und so weiter und so weiter. Also das könnte man dort nochmal ein bisschen mit durchdiskutieren. Mhm.
Also wenn es sich anbietet.
Ich muss mal überlegen, wann und wo. Wird jetzt in der nächsten oder in den nächsten Sendungen sein, aber ich nehme das mal mit auf meine To-Do-Liste und
werden wir gucken. Aber auf was ich im Prinzip mit hin...
Also nur noch einen Einschub. Ich hatte jetzt mal in der Zwischenzeit diese keylengths.com-Seite aufgerufen und habe hier einfach 2048 mal eingegeben. Und zum Beispiel ist das BSI sagt, das ist also diese Schlüssellänge ist sicher bis zum Jahr 2015.
Ach.
Das ist sozusagen die Aussage vom BSI. Das NIST, das ist National Institute of Standards and Technologies in den USA, sozusagen so eine Standardisierungsbehörde, die können sich nicht ganz genau festlegen, die sind schwanken zwischen 2011 und 2030.
Was?
Ja, ja.
Das ist ja eine super Breite.
Genau. Und auch die ANSI, also ANSI, ist so eine französische Behörde, die sagen 2014 bis 20. Und es gibt noch so ein paar andere, also die ECRIP 2, das ist auch so eine europäische Behörde, die sagen, das ist bis 2030 in Ordnung und andere sagen bis 2023. Also hier sieht man auch, das ist so ein bisschen recht breit, die Spanne natürlich auch. Und dann, was man eben auch machen kann, ist hier ein Jahr einzugeben. Ich glaube, ich hatte vorhin 2030 gesagt, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Algorithmus haben, der bis 2030 funktioniert. Dann variieren die Schlüssellängen von 1698 Bit bis zu 3072 Bit.
Mhm.
Und also hier in dem Fall sagt das BSI nichts mehr und die NSA sagt bei beiden nichts.
Mhm.
Also die schweigt sich da aus. Ja, und jetzt sozusagen der Vergleich nochmal, wenn ich sage, ich will was bis 2017 Gültiges haben, dann schwanken die Breiten zwischen 1300 Bit und 3072 Bit.
Oh, okay. Ja, das ist, denke ich mal, dem geschuldet, wie gut die entsprechenden Einrichtungen mittlerweile dabei sind, die Schlüsse zu knacken.
Ja, noch was die Annahmen so sind. Also das ist halt auch alles so eine annahmenbasierte Sache. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt 4096 mal hier eingebe, ist die Untergrenze 2017, die das BSI vorgibt, die ist allerdings für schon
sehr komisch.
Sehr komisch halt.
Also und das ist auch so.
Ja, und die sind sozusagen, das hängt doch ein bisschen an der Seite ab oder von den Angaben ab, weil das BSI geht nicht von 4096 aus, sondern die betrachten hier 3072. Insofern haut das nicht ganz hin. Also der in dem Falle Lenstra ist der Einzige, der sozusagen die Schlüssellänge halbwegs im Blick hat, also die gehen halt von 4173 aus, 37, und die sagen dann, das ist bis 2051 haltbar. Und es gibt noch eine Update, also eine aktualisierte Variante davon, die gehen dann sogar von Jahr 2060 aus. Also und ich denke auch, also selbst 2048 ist für mich gefühlt so weit weg, also so brauchst du so viel Computing Power, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es in meinem, ich meine gut, 2051, na doch, das könnte ich theoretisch noch erleben. Also sozusagen von der Standardlebensdauer ausgegangen, da könnte ich noch leben zu der Zeit. Aber es ist sozusagen schon kurz vor meinem errechneten Lebensende.
So dass sich das dann nicht mehr so sehr...
Ja, ja. Also aber gefühlt würde ich sagen, 2048 Also ich sollte ich nicht mehr Größe. Erleben, dass das sozusagen von normalen Rechnern gebrochen wird. Es sei denn, man geht hier von Annahme aus, dass es halt hier so Quantenkryptographie gibt. Und dann
naja, gut, da hast du, glaube ich, eher
ganz andere Probleme. Ja, genau.
Ja. Das, wobei ich ja von den technologischen Fortschritten, das, was wir ja auch schon mal an der Stelle mit den Passwortverschlüsselungen erläutert hatten, das Rechnen über die Grafikkarten, dass sich unter Umständen technologische Möglichkeiten auftun.
Aber ich meine, also schon ein 1025-Bit-Schlüssel ist doppelt so schwer wie ein 1024-Bit-Schlüssel. Und ein 1026-Bit-Schlüssel, also, und wenn du davon aus, also dann so weiterrechnest bis 2048, das ist eben keine Verdopplung des Aufwandes, sondern eine Vervielfachung. Also, und das ist, ja.
Nee, das schon, aber es kann sich im technologisch unter Umständen noch was ergeben.
Ja, gut, das kann sein.
Ja.
Aber auf jeden Fall, genau. Wenn er einen Schlüssel erzeugt und macht 4096, da gibt es ein paar Stimmen, die sagen, das spürt man in der Rechenzeit, also das dauert halt ein bisschen, natürlich die Erzeugung dauert ein bisschen länger.
Ja,
ich weiß es nicht, ob das so wirklich so viel länger dauert. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen das Ohr an der Masse habt, ist auch momentan 2048 aus meiner Sicht völlig passabel. Und das ist dann auch wirklich so schnell, dass man das nicht mehr spüren sollte. Genau, und jetzt habt ihr einen Signing-Request geschickt, habt den zurückgekriegt, unterschrieben. Dann habt ihr dann eben das, was ich so gesagt habe, den müsst ihr dann an einer bestimmten Stelle in eurem Verzeichnis dann ablegen, so standardmäßig zumindest.
Konfigurationseinstellungen.
Genau, machen. Und dann muss man halt seinem Apache noch sagen, dass er jetzt bitte mal SSL machen soll. Also das muss man da so einen Eintrag machen und sagen, hier, da legt man Zertifikate, Reload oder Restart.
Restart, weil er den Schlüssel lädt er nur beim Starten.
Okay. Und dann kann man sozusagen diese Seite dann mit HTTPS-Seitenname aufrufen.
Auf was ich vorhin nämlich noch hinweisen wollte, war diese Intermediate-Zertifikate. Da bin ich nämlich auch schon öfter mal drüber gestolpert, dass wenn eben eine CA mit mehreren Unterorganisationen oder Untereinheiten arbeitet und eine dieser eben eine Unterschrift von der Haupt-CA erhalten hat, der nicht direkt nachvollziehbar ist, dann muss der Surfer genau diese Zwischenzertifikate, diese Zwischenstellen mitliefern. Damit dann der Browser ordnungsgemäß das prüfen kann. Und genau das muss man manchmal, also das ist nicht immer der Fall, sehr viele CAs arbeiten mit ihren Standard-Unterorganisationen und all diese sind bekannt, aber manchmal ist man auch gezwungen und muss eine entsprechende Zwischen-CA, eine Zwischeninstanz mit ausliefern, bei der Anfrage des Zertifikats für die SSL-Verbindung. Und an der Stelle ist dann halt eine entsprechende Konfigurationszeile noch notwendig, um das mit anzugeben.
Ja.
Also das ist manchmal so ein Fallstrick, denn da habe ich auch schon Ewigkeiten zugebracht und gesucht, warum kann ich mich nicht verbinden, warum funktioniert es nicht, bis man dann endlich rausgefunden hat, es fehlt noch dieses und jenes Zertifikat.
Genau, und ich habe vor kurzem erst einen Webserver aufgesetzt. Kann man schon gleich ein bisschen Werbung machen für meine zweite Radiosendung, die Radio Insecurity heißt, wo ich mit jemand anderem so auch über Computerunsicherheit rede.
Das ist ja gut.
Genau. Und ja, da habe ich halt auch halt in dem Fall ein WordPress mal aufgesetzt, um mal zu gucken, wie funktioniert das mit WordPress und Podlove. Und dort halt auch ein Zertifikat eingespielt. Und da habe ich in dem Fall einfach einen Standard-Debian genommen, Apache, das Zertifikat reingetan und dann mal geguckt, wie das bewertet wird. Also es gibt diese Seite SSL Labs, wo man einfach einen Domainnamen angeben kann. Und dann kommt so eine
SSLLabs.com.
SSLLabs.com, genau.
Also das ist wirklich eine sehr, sehr hilfreiche und interessante Seite.
Ja. Und ja, dann kann man, wie gesagt, einen Domainnamen eingeben. Und die Seite sagt dann so ein Bewertungsschema von A bis F, glaube ich.
Ah, ich glaube, das ging auch mit A plus und plus plus.
Genau. Also es gibt A plus gibt es auch noch, aber sozusagen A, B, C, D. Es gibt auch, glaube ich, noch irgendwie T. Also es gibt so verschiedene Abstufungen noch nach unten hin. Und was mir aber jedenfalls aufgefallen ist, was man sagen wollte, also Standard Debian, Zertifikat rein, neu starten, hat mich sofort auf den A-Stand gebracht.
Echt?
Okay. Also war ich doch sehr.
Die Grundkonfiguration.
Die Grundkonfiguration ist erstmal sehr gut. Und dann habe ich noch ein bisschen am Feintuning betrieben und dann bin ich halt auf den A-Plus gekommen. Es ging noch ein kleines bisschen besser. Statt irgendwie noch ein paar Feinheiten hätte ich noch drehen können. Also, das wird dann sozusagen in vier Abschnitten. Kann man sozusagen zwischen 0 und 100 Punkte erreichen oder 0 und 100%. Und ich hatte irgendwie bei einem, keine Ahnung, 97 oder irgend sowas. Aber da dachte ich, es passt schon, alles gut. Aber auf jeden Fall fand ich das super toll, dass Debian schon in der Grundkonfiguration eigentlich hier sehr gut eingestellt ist.
Was mich jetzt aber etwas schockiert hat, dass du in Apache einsetzt oder
Das Problem ist hier, ich musste ein WordPress, ein MySQL und so weiter installieren. Also das letzte Mal WordPress habe ich vor ungefähr 300 gefühlten Jahren installiert und MySQL eben genauso. Und jetzt wusste ich nie, wie gut kommt jetzt das WordPress mit dem Nginx zurecht. Und deswegen, um die Seite erstmal schnell zum Laufen zu kriegen. Okay. Also wie gesagt, da bin ich zu wenig Nginx und WordPress-Experte. Und deswegen dachte ich, ich verlasse mich erstmal wenigstens auf eine Komponente, die ich ein bisschen in der Hand habe. Und habe das erstmal soweit eingestellt. Und es ist aber jetzt sozusagen der nächste Schritt, den ich jetzt mache, dass ich das umbaue, das auf Nginx. Das ist sowas, was ich noch im Hinterkopf habe und ich will auch das MySQL wieder loswerden. Aber das ist halt nicht ganz so trivial.
WordPress selber habe ich noch nie eingesetzt, aber stelle ich mir jetzt auch ziemlich schwierig vor, weil doch diese ganzen Content-Management-Systeme ist fast mit MySQL verwachsen sind.
Ja, das ist auch, es klang schon nach einer Herausforderung, das zu ändern. Und ich muss da noch ein bisschen weiter nachlesen und das probieren und vielleicht lasse ich es am Ende auch sein. Aber es war auch so, dass die Dokumentation in dem Falle zu Podlove nicht ganz rund war. Und es am Anfang halt auch, es mir schon etwas Zeit gekostet hat, das einzurichten, weil es da mussten noch ein paar Module installiert und geladen werden, was nirgendwo zu lesen war und was ich dann erstmal durch viele Schmerzen rausfinden musste. Aber jetzt läuft es erstmal stabil und das ist cool. Erstmal schön.
Und wie war die Domain?
Die Domain ist insecurity.radio.fm.
Okay.
Ja.
Punkt Radio.
Punkt FM.
Wow. Das heißt, du hast da eine Subdomain. Aha. Interessant. Vergeben die das einfach?
Ja.
Ah,
Also FM, ich weiß gar nicht.
Ja. Was das war so eine Insel oder so. Ja,
wahrscheinlich. Ne? Und da gibt es halt eine Radio-Subdomain und die vergeben dann halt noch beliebige Fehler. Und es gibt aber sozusagen am Start ist so eine Punkt Radio-Domain. Ja, aber noch nicht, da kann man noch keine Domains registrieren. Also man kann sich nur sozusagen das reservieren, also so eine Vorregistrierung machen. Und vielleicht stelle ich das dann irgendwann noch mal um auf insecurity.radio.
Genau. Also der Surf ist jetzt eingerichtet und werkelt.
Und werkelt vor sich hin und da kommen auch ein paar Leute vorbei, laden sich das runter. Also wir haben halt eine Sendung jetzt aufgezeichnet, wo wir erstmal erzählt haben, was die Idee ist. Also ich mache das halt mit dem Tobias zusammen. Und hier ist sozusagen, also bei uns ist ja das Problem und auch das Gute. Also das Gute ist, dass wir uns gut verstehen. Aber denke ich zumindest. Aber dass wir auf einem relativ hohen technischen Niveau reden und viele von den Hörern da draußen, also die jetzt sozusagen Radio OKJ im Auto auch so anhören, die sagen immer, es hört sich an wie so Rauschen für sie. Und in dem Fall, Tobias ist jemand, der technisch nicht so tief drinsteckt, die große Ahnung hat. Und hier soll er mich immer versuchen, ein bisschen runterzubremsen. Also wenn ich irgendwie zu krass technisch werde, soll er mich dann auch wieder einbremsen und sagen, hier, habe ich jetzt nicht verstanden und was meinst du jetzt damit? Und dann ist das ja das Ziel, dass wir auf einem allgemeinverständlichen Niveau uns unterhalten und auch so ein bisschen eben über das Thema, also rein über das Thema IT-Sicherheit uns unterhalten. Ich meine, momentan sind wir jetzt auch hier gerade so ein bisschen bei dem Thema IT-Sicherheit, aber das werden wir auch irgendwann wieder verlassen und was Allgemeineres machen.
Ach so.
Also ich meine, unser Datenkanal ist
ja quasi... Ich dachte jetzt gerade an Prozessoren mal auseinandernehmen.
Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Also, aber das hat ja jetzt primär da nichts mehr mit IT-Sicherheit zu tun. Also hier ist sozusagen das Themenfeld einfach ein anderes, was wir machen und dort in dem geht es halt mehr um IT-Sicherheit, wo wir ein bisschen Nachrichten kommentieren wollen. Also wir hatten damals halt WhatsApp besprochen. Mhm. Und dann wollen wir halt ein Thema mal so ein bisschen tiefer besprechen. Mhm. So, das ist so die Idee. Und ja, die Sendung ist jetzt erstmal eine Stunde. Und das ist wie bei uns am Anfang, dass wir eigentlich jetzt schon nach der ersten Sendung gesehen haben, naja.
Es ist zu kurz.
Genau. Genau so ist es. Aber auf jeden Fall, also wenn ihr noch sozusagen mich weiter ertragen könnt und wollt, könnt ihr auf insecurity.radio.fm klicken. Mhm. Und da gibt es also jetzt gerade eine Sendung und demnächst dann halt wieder eine neue Sendung. Und es ist halt auch so in einem monatlichen Turnus, treffen wir uns wieder und zeichnen dann halt unsere Sendung auf. Und also in dem Fall keine Live-Sendung, sondern wir kommen halt immer einen Abend vorher her, zeichnen das auf und es wird am nächsten Tag ausgestrahlt. Also so quasi live. Ja. Genau, und da, das wollte ich eigentlich nur sagen, da sind wir jetzt abgekommen davon, dass dort dass die Standard-Debian-Installation schon recht gut war. Also da muss man jetzt erstmal wenig noch dran rumdrehen. Also man kann da noch was dran rumdrehen.
Aber woran wird gute oder schlechte SSL festgemacht?
Man hängt ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Also diese SSL-Labs-Seite, die baut dann halt natürlich eine SSL-Verbindung auf zum Hostnamen und guckt dann, was ist da für ein Zertifikat drin. Ist das Zertifikat, also ist diese Zertifikat-Chain angegeben, was du gerade gesagt hast? Also hat man diese Kette da vielleicht angegeben, wenn man sie eingeben muss? Mhm. Ist das Zertifikat, was nützt das für bestimmte Algorithmen da drin? Also genau. Es gibt das SHA-1 und SHA-256 und MD5 und so weiter. Macht da quasi eine Abstufung. Dann guckt es, wie lange ist das gültig, wie lang sind die Schlüssel, die verwendet werden. Also da wird schon mal das Zertifikat an sich angeguckt. Und wenn das im zweiten Schritt wird dann sozusagen die Verbindung angeguckt. Also was für Verschlüsselungsalgorithmen werden mir angeboten? Was sind da welche dabei, die schon als gebrochen gelten, die irgendwie bekannte Schwächen haben? Mit welchem Protokoll kann ich reden? Also es gibt ja, das hatten wir beim letzten Mal gesagt, SSL2, SSL3, TLS1, 0.1.1, 1.2. Und wenn da eben SSL2 zum Beispiel noch angeboten werden würde, dann wird man, also wirklich Daumen ganz runter, glaube ich. Und auch bei SSL3 kriegt man ziemlich einen Daumen runter. Also das Protokoll wird angeguckt, die Verschlüsselungsalgorithmen werden angeguckt. Ich hatte gerade noch was im Hinterkopf. Also es werden auf alle Fälle, also nee, dann gibt es halt so verschiedene Angriffe gegen das Protokoll, also so Pudel und Beast und Grime und Time und Heartbleed und Logjam und so weiter und so fort. Und auch da werden sozusagen Tests gefahren, ob die Server dagegen verwundbar ist. Es wird geguckt, ob der Server die einzige Domain auf diesem Server ist, ob der Domainname die einzige Domain ist, sondern man kann ja auch 10 oder 100 oder 1000 Domains auf so einem Rechner hosten. Und wenn halt mehrere Domains da betrieben werden, dann gibt es zumindest eine Warnung. Da steht dann irgendwie da, ja, hier werden mehrere Domains betrieben und ältere Browser haben damit Probleme in Verbindung mit SSL. Achso, und dann wird geguckt, ob man am Anfang bei einer Verbindungsaufnahme sagt halt der Client, ich will mit dir TLS 1.2 reden. Und dann kann halt der Server sagen, oh, ich will aber nur TLS 1.0 reden. Also man kann sozusagen so Downgrade machen und dann kann man auch Downgrade-Attacken drüber fahren. Und da wird halt geguckt, ob der Server das unterstützt, ob der Server Kompression, also hier wie heißt das im Deutschen?
Datenkomprimierung.
Datenkomprimierung unterstützt.
Und diverse Parameter.
Ja, und ich glaube, das war's jetzt. Also mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also so danach das, wird überall geguckt und je nachdem, was unterstützt wird, was näher unterstützt wird,
kommt dann sozusagen
Abzug in den Punkten oder auch Zuschlag zu den Punkten. Und aus diesen ganzen Sommerpunkten errechnet sich dann diese Note A, B.
Oder das Gesamtrating.
Das Gesamtrating, genau.
Genau. Um jetzt mal etwas finanziell oder, ja.
Also hier, ich habe jetzt nochmal meine Seite, also diese Insecurity-Seite aufgerufen. Und da ist es so, dass das beim Certificate bin ich bei 100. Beim Protokoll-Support, da ist es so, da erlaube ich noch sozusagen TLS 1.0. Das ist halt hier das Problem, was mir schon ein bisschen was kostet. Da kriege ich sozusagen nur, steht leider nicht genau da, aber sagen wir mal so rund 90, ja, also werden 95 sein. beim Schlüsselaustausch und der Cipher Strength, also bei der Stärke des, des,
Verschlüsselung,
der Verschlüsselung, kriege ich halt hier 90 Punkte. Also insgesamt bringt das mich dann zu einem A+. Und ja, und wenn man dann hier runter scrollt, dann sieht man halt so die ganzen Einzelheiten.
Genau, das ist im, auch insofern hilfreich. Dann kann man nämlich auch recht leicht als Betreiber rausfinden, an welchen Stellen man drehen muss. Hm. Also ich glaube, hier sind sogar noch die Tipps mit drin für diverse Websurfer,
genau,
welche Einstellungen dafür notwendig sind. Sprich im Prinzip, was Jens angesprochen hatte jetzt mit, waren ja genau diese Verschlüsselungsalgorithmen, die geprüft werden, die Algorithmen, die zur Gültigkeitsprüfung der Nachrichten verwendet werden, diese HMACs, also Prüfsummen, genau die Prüfsummenalgorithmen, dass man da auch keine veralteten verwendet oder keine falschen in dem Sinne. Und dazu kriegt man dann nämlich auch gesagt, hier im Apache heißt die Konfigurationseinstellung so und so. Und kann dann, ich sag mal, fast so im Copy und Paste die einfach übernehmen und kann dadurch einfach auch schon seine ganze, sein Rating steigern, sprich im Prinzip den Server besser konfigurieren.
Genau. Ja, also was eben hier noch angezeigt wird, das, also wer jetzt also im Wesentlichen mit Windows XP bei mir vorbeikommt, also Internet Explorer 6 oder 6 oder 8.
8?
Ja, ja, also.
Ach, XP auf 8.
Ja, genau. Also IE 6 und 8 auf Windows XP.
Ja.
Der kann halt mit der Seite keine Verbindung aufnehmen. Also da bringt der Internet Explorer einen Fehler. Und genauso auch wer Java 6 oder 7 hat, kann mit der Seite auch keine Verbindung aufnehmen, weil hier die Diffie-Hellman-Parameter, die können halt nicht mit Diffie-Hellman von mehr als 1024 Bits umgehen. Und, aber ich meine, Java 6 und 7 muss sagen, wer das noch einsetzt, ja, da sollte sich mal grundsätzlich Gedanken machen und sollte mal ein bisschen wegbleiben von der Seite. Also,
das sind sowieso meist die Bots.
Ja, genau. Also insofern, also da tut mir es nicht leid, um die sozusagen und alle anderen Geräte können damit Verbindung aufnehmen. Und was ich eben jetzt irgendwann noch machen werde, ist, dass ich die TLSS 1.0 Unterstützung rausnehme. Und eigentlich würde ich nur noch TLSS 1.2 einsetzen wollen.
Okay, da bist du ja ganz böse.
Ja, also, da muss ich halt nochmal, will ich nochmal hier ein bisschen testen, ob das, also was das für Auswirkungen im schlimmsten Fall hat. Und dann wäre das halt sozusagen noch ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen sicherer, will ich mal sagen.
Genau. Also eben hier diese XP und IE-Probleme, die können wir ja in dem Sinne mal erläutern, denn es ist so, dass eben diese Datenverbindung über einen Port fest gemacht wird, über den Port 443, so wie wir es in der letzten Sendung ja schon mit erläutert hatten.
Genau.
Und an der Stelle geht auch sofort die verschlüsselte Kommunikation los. Da ist kein irgendwie Geschichte vorher, also ähnliches vorher, dass man sagen will, wie im HTTP, ich möchte eigentlich mit Server XY reden, sondern es startet sofort die verschlüsselte Kommunikation und eben auch der Zertifikatsaustausch. Sprich, der Server muss sich authentifizieren. Und da ist es eben einfach bei solchen Systemen, die mehrere Webseiten innehaben, also die mehrere Webseiten hosten, für die ist es halt schlecht, weil die eben nur ein Zertifikat eigentlich verwenden können, nur ein Zertifikat hinterlegen können für eine der Webseiten. Und da wurde dann später mal eine Funktion mit eingebracht in TLS, die sich SNI, und zwar Server Negotiated...
Nee. Server Name Indication.
Ah, okay, wow. wurde eingebracht, dass genau eben beim Verbindungsaufbau schon der Client sagt, mit welcher Unterseite also er kommunizieren möchte. Das ist im Prinzip der Name, der Domain Name, der eingetippt wurde im Browser. Die Verbindung wird natürlich eben zu einer IP-Adresse aufgebaut. Also sprich im Prinzip der Server, der dort reagiert, der hat nur eine Hausnummer und hier unterscheidet man aber eben wenn man im Prinzip den Port 443 nochmal als die entsprechende Tür sieht, wird aber nochmal an der Tür sortiert, in welches Schubfach man in dem Sinne kommt, anhand der Namen die da verwendet werden. Und dass im Prinzip der Surfer sich mit dem richtigen Zertifikat authentifizieren kann, das ist über dieses SNI möglich, dass der Client eben mitteilt, ich möchte mit dem HTTP-Surfer dann am Ende so und so sprechen. Und dementsprechend kann auch da schon mit dem passenden Zertifikat reagiert werden. Allerdings ist das eben eine Erweiterung, die nicht mehr in XP eingeflossen ist und deshalb auch auf diesen ganzen XP Internet Explorern nicht unterstützt wird und aber auch auf Vista, IE6 und IE7 gab es, glaube ich, nämlich auch keine Unterstützung.
Kann sein.
Aber in dem Sinne reden wir da auch über tote Betriebssysteme, die zwar noch massenweise draußen rumgeistern, jedenfalls XP,
ja.
Aber offiziell existieren die auch nicht mehr. Und aus dem Grunde ist eigentlich SNI heutzutage wirklich mit als einen Standard anzusehen, dass man da auch problemlos an einer hinter einer IP-Adresse mehrere SSL-Verschlüsse der Seiten betreiben kann, um diese dann eben entsprechend auch zuordnen zu können, die Anfragen. Das ist so die Idee hinter SNI und weswegen SNI auch eine ganze Zeit lang immer Probleme bereitet hat und nicht verwendet werden konnte und so weiter.
Genau. Also ich habe jetzt nur so mal nebenbei verschiedene Seiten nochmal bei der SSL-Lab-Seite aufgemacht. Bin jetzt gerade bei mojesiedlo.sk, was auch immer das ist. Also die hatten ein Rating von F in dem Falle. Und das hier in dem Falle geht es um die Key Exchange, also den Schlüsselaustausch.
Krass. Nee, was man, wenn man die restliche Statistik, das Zertifikat ist bei 100%, der Protokollsupport, also ist es wirklich hier gerade mal, dass dieser Key Exchange für dieses sehr, sehr schlechte Rating sorgt.
Genau, also in dem Falle ist es halt so, dass der so diese schwachen Diffie-Hellman-Parameter hat, also das, da müssen wir halt irgendwie später nochmal genau erzählen, was das ist. Und dass er auch RC4 als Algorithmus quasi unterstützt. Und ich denke, das ist halt, das zieht den halt in dem Falle halt runter. Richtig, also ja. Ja, und hier man sieht bei den Protokoll-Details, der Schlüssel, derselbe Schlüssel ist halt sozusagen bei einer anderen IP-Adresse auch gefunden worden, den er hier verwendet. Also
Das wusste ich gar nicht, dass die auch das analysieren. Aber in dem Sinne haben die ja ein großes Verzeichnis der verfügbaren Schlüssel.
Und das macht quasi hier sozusagen dann diese Probleme.
Die Bewertung so kaputt.
Und auf der anderen Seite hier das Intranet von der Max-Weber-Schule.
Hoch.
Also hier gibt es so eine intranet.maxweberschule.de. Hier ist es so, dass der Server sogar SSL2 unterstützt, was also lange, lange schon gebrochen und ist und tot ist. Und das ist halt wirklich unsicher. Und da ist der Seite auch komplett egal, wie gut der Rest ist.
Ja.
Unterstützung von SSL2 geht gar nicht. Und SSL3 wird halt auch unterstützt, was auch gleich gegen diesen Pudelangriff verwundbar ist. Also hat sozusagen auch eine NF gekriegt. Wer von euch gerne Fernsehen guckt, es gibt ja hier dieses CSI Miami, wo die Miami-Dade Police ihre Ermittlungen aufnimmt. Und da gibt es halt eine Webseite, die heißt secure.miamidate.gov. Und die hat ein Rating von C in dem Falle. Und da geht es hier um die Unterstützung von Protokollen. Und in dem Falle wurde dieser Grad runtergestuft, weil es eben kein TLS 1.2 unterstützt. Sondern nur sozusagen ältere TLS-Protokolle. Das heißt, in dem Falle kann man mit der Seite halt nur mit TLS 1.0 Verbindung aufnehmen und mit nichts anderem. Und das
ist nicht mehr zeitgemäß.
Ist einfach genau nicht zeitgemäß. Also deswegen hat sie ein C-Rating gekriegt und hier.
Oh, was ist denn das?
in dem Falle hier, das ist ung.edu, also es wird irgendeine Uni sein. Also dev-sccm.ibcm.ung.edu. Bei der ist es einfach so, dass die kein ordentliches Zertifikat haben. Also da ist irgend so ein, so wie es aussieht, so ein handgeklöppeltes Zertifikat, was rausgegeben worden ist. Und deswegen, das T sagt auch erstmal, dass es hier quasi kein Vertrauen gibt, also kein Trust. Das T steht für Trust. Und es steht auch sozusagen unten drunter, wenn man das ignoriert, also wenn man es annehmen würde, dass ein ordentliches Zertifikat da wäre, würde es ein B-Rating entsprechend haben.
Mhm.
Also das ist sozusagen hier das Problem. Also man sieht halt recht gut sozusagen, wo die Probleme bei den verschiedenen Seiten liegen. Und ja, also das ist wirklich diese SSL-Labs-Seite ist
Weißt du, wer der Betreiber ist oder was dahinter ist?
Steht hier ganz groß links in der Ecke. Die Firma Qualys. also ja, was genau Qualys jetzt macht, weiß ich auch nicht.
Also Qualcomm hätte mir jetzt was gesagt.
Ja, ne, das ist was anderes. Also Qualys ist
ja, okay. Was auch. Aber die beschäftigen sich offensichtlich mit intensiver.
Genau. Mhm. Und der, also hier muss man eben Ivan Ristic erwähnen, der sich quasi darum kümmert. Das ist, also zumindest was ich beobachte, ist, hat er das Ganze entwickelt. Mhm. Und der hat auch ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, Bulletproof SSL and TLS Connections. Keine Ahnung, also Bulletproof TLS und SSL heißt es auf jeden Fall im Titel. Und der erklärt quasi TLS und SSL von hinten bis vorne. Mhm. Also wirklich bis ins kleinste Detail. Und erklärt halt auch, wie man den Apache einrichtet und wie man den Nginx einrichtet und wie man Schlüssel erzeugt und so weiter und so weiter. Und bei der Gelegenheit kann ich nur empfehlen, es gibt auch die Seite bettercrypto.org, die also sehr umfassendes Handbuch geschrieben haben und dort quasi kopierfertige Schnipsel mit anbieten, wo man eben seinen Webserver da einstellen kann, seinen Mail-Server, seinen was auch immer Server. Und die auch das laufend aktualisieren, die da immer wieder an diesem Buch mitarbeiten und Verbesserungen mit reinbringen.
Mhm. Denn es gibt ja da ständig irgendwelche Entwicklungen, inklusive im Prinzip, dass auf Angriffe reagiert wird und da entsprechend nachgebessert wird. Aber das, was du jetzt eben auch wieder mit erwähnt hattest, SSL ist nicht nur das HTTPS. Also SSL dreht sich genauso im Rahmen von einer E-Mail-Server-Kommunikation untereinander. Da ist es aber etwas anders aufgebaut. Da wurde mal früher ein anderer Port verwendet, fällt mir gerade ein. Ich überlege nämlich gerade, es gab für verschlüsselte SMTPS gab es auch einen Port.
Also gefühlt würde ich sagen 465, aber ich kann mich da auch vertun.
Ich bin ja jetzt gerade völlig... Also beim Portraten bin ich auch mittlerweile ganz schlecht geworden.
Müssen wir vielleicht mal als Sendung einbauen hier. Heiteres Portraten.
Genau.
Für 25. Genau, 400, also sozusagen jetzt...
425.
465 sagt hier der Google. Ich habe einfach mal Port SMTPS eingegeben und da lacht mich hier 465 an, deswegen... Aha. Google hat immer recht und das ist die einzige Zahl, die ich jetzt auf der Seite sehe. Mhm. Also muss das 465 sein.
Aha. Und das ist aber eigentlich nicht mehr Stand der Praxis. Nee. Also das war mal eine Zeit lang, dass man auch diesen Port mit eingerichtet hat bei den Mail-Surfern. Verwendet wird aber eigentlich innerhalb des SMTP-Protokolls so eine, naja, so eine Anweisung, sage ich jetzt mal.
Genau,
ein Befehl. Der die Verbindung in eine verschlüsselte Verbindung wandelt.
Genau. Wie heißt der?
Statt TLS.
Nee.
Was?
Oder? Ach nee, doch, hast recht.
Bei SMTP ist es statt TLS.
Nee, ich war jetzt falsch. Ich war.
Bei einem HTTP. HTTP hat auch die Möglichkeit, du kannst über eine Option, über eine Option-Anweisung kannst du auch innerhalb einer HTTP-Verbindung die Verschlüsselung aktivieren. Ja. Aber das unterstützt, glaube ich, der Apache und sonst keiner. Hm. Und aktiviert ist das bei 5 Surfern weltweit oder sowas.
Ja. Also es gab bei Mail-Servern mal so das Problem, dass dieser Befehl statt TLS, also da gab es quasi sozusagen irgendwelche Überwachungsproxys und die haben diesen Befehl wie rausgext. Und das fand ich auch sehr gemein.
Ja, aber dafür war Cisco, glaube ich, eine Zeit lang bekannt, weil die in ihren Deep Inspection Dingsbums.
Deep Packet Inspection?
Ja, ich überlege gerade, wie deren Produkt da heißt, aber weil die das halt nicht unterstützt haben oder um genau dagegen anzukommen, dass die Verschlüsselung dass die Verbindung verschlüsselt weitergeht, haben die genau den Teil aus der Antwort entfernt. Ja. Oder im Prinzip zerstört, denn wenn sich ein Client bei einem Server, beim SMTP-Server meldet, teilt der Server mit, was er alles kann. Das teilt er nur mit, wenn er sich mit einem
Elo meldet. Genau, Elo, also E-H-L-E-O.
Ja,
nee, E-H-L-O.
Genau, wenn der Client sagt Hello, dann ist es ein ziemlich alter Client oder einer, der manuell arbeitet. Das war, also Hello ist der...
Ne, also das E-Hello-Kommando ist als Extended SMTP irgendwie mal spezifiziert worden. Und Hello ist quasi das alte, alte SMTP.
Genau.
Aber also man kann eigentlich beides verwenden. Also es ist jetzt
nicht ja, so, dass das... genau. Aber nee, also wenn du Hello sagst, dann kommst du an statt TLS und Co. nicht ran. Dann schalten die Surfer eigentlich auch in einen...
Habe ich noch nie probiert,
weil sie dir, haben ja auch in dem Sinne nicht die Möglichkeit, das zu announcen, was sie unterstützen. Das ist eben erst mit dem ELO-Ding gekommen. Und da hat dann eben, Cisco war da mit eins dieser Systeme, die dann genau diese Antwort rausgekratzt haben, weswegen dann halt der ungünstig konfigurierte Client gesagt hat, naja, puff, wenn der es nicht kann, dann machen wir es halt nicht und weiter geht's. Und auf die Art und Weise wurde dann im Prinzip die Verschlüsselung deaktiviert, also die ganze Verbindung in einen unverschlüsselten Modus gezwungen.
Ja, genau, aber ich wollte langsam mal wieder sozusagen den Pfad zurück zu dem...
Ja, wollte ich jetzt nämlich auch gerade schlagen. Das ist im Prinzip nur bei SMTP so, beziehungsweise bei SMTP läuft der Aufbau anders. Auch bei diversen anderen Protokollen gibt es noch solche zusätzlichen Sachen. Bei HTTP geht es aber direkt zum Surfer auf Port 443 und auf dem Port kommt dann die Antwort in verschlüsselter Form oder wird sofort mit der Verschlüsselung begonnen. Und da kommen dann nämlich aber auch genau diese Parameter, die wir jetzt einfach von den SSL-Apps angesprochen hatten, mit zum Tragen. Da im Rahmen dieses Verbindungsaufbaus fängt nämlich dann der Client an zu erzählen, was er so alles kann. Und der Surfer erzählt eben auch, was er kann.
Genau. Also das ist, also wir waren ja schon gerade bei SMTP. Wo sozusagen der Client an den Server so ein Hello schickt, also ja, oder genau. Ein Elo. Und hier bei TLS ist es genauso, dass der Client erstmal den Server ein Hello schickt. Also, es ist ein Client-Hello, sagt man dann.
Genau, wie in der realen Welt, man begrüßt sich ordentlich. Ja.
Also die Leute, die Protokolle designt haben, das waren halt wohlerzogene Menschen.
Ja, richtig.
Genau, also die wussten, wenn man miteinander reden will, muss man sich erstmal begrüßen. Und wie gesagt, bei SMTP schickt man ein Elo, also erst ein Hello und dann ein Elo. Und bei TLS in dem Fall ist es ein Client-Hello. Hm. Und auch bei TCP gibt es ja auch diesen Drei-Wege-Handshake, der auch so... da ist es nicht wirklich ein Hello in dem Sinne, aber sozusagen, es wird also als Handschlag bezeichnet. Also man gibt sich halt gegenseitig dreimal die Hand und dann weiß man, das passt. Also im übertragenen Sinne.
Ja, wobei aber eben diese TLS-Verbindungsaufbau, da erzählt man noch mehr.
Ja, genau.
Das ist, was bei TCP mittlerweile, glaube ich, mit drin ist. Über irgendwelche komischen Option Flex kann ich. Aber das, andere Geschichte.
Genau, das ist ein Thema für andere Sendungen wahrscheinlich. Das ist schon unser 2-Stunden-Limit, müssen wir das dann immer aufteilen auf mehrere Sendungen. Genau, und was sozusagen in dem Client-Hello mit drin steckt, ist halt die Version, die man gerne reden will, also die HTTPS oder TLS-Version. Was dann weiterhin drin steckt, ist eine Zufallszahl. Also die wird sozusagen schon an den Server mit übermittelt. Dann kann es jetzt sein, also das im Grunde genommen ist das schon das Client-Hello relativ komplex, weil das Client-Hello kann nicht nur beim ersten Mal passieren. Sondern der kann auch später nochmal Hallo sagen.
Wenn man wieder irgendwie vergessen hatte.
Ja, genau, wenn er nochmal irgendwie was, guten Tag, wenn er nochmal guten Tag sagen will, sozusagen. Und da ist sozusagen, da steht eine Session-ID drin, also gibt es sozusagen wie es vielleicht ein oder andere von so Webshops kennt, da gibt es ja auch Session-IDs, die sozusagen über die Session erhalten bleiben und anhand derer man identifiziert wird und dann Warenkorb gibt und so weiter und so weiter. Und hier gibt es halt für TLS auch so eine TLS-Session-ID, die dann festgelegt wird. Und die wird eventuell übertragen, also beim ersten Verbindungsaufbau ist die einfach leer. Und dann schreibt der Client halt noch hin, was für Verschlüsselungsalgorithmen der kann. Also was... Also,
AES, RSA.
Und Ja, und das gibt eine sehr längliche Liste von Strings. Also das ist halt auch relativ fest definiert. Das ist irgendwie TLS-ECDHE-was weiß ich. Also das ist eine recht lange Kette. Und ich glaube bei der IANA, ich weiß aber nicht, ob es wirklich so ist, also irgendwo gibt es eine Zuordnung von Namen dieser String zu 0x38 oder 0x irgendwas, 42. Und letztlich ist sozusagen hier in dem Paket wird halt immer nur die Bits hin und her geschickt und da weiß man dann, okay, der kann halt AES 128 mit im GCM-Modus mit SHA-256 und Blafasen.
Das vielleicht auch nur im Prinzip so ein knackiger Unterschied bei TLS ist wirklich das ganze Binär. Also ja. das kann man eben auch schon noch im unverschlüsselten Anfang, also da, wo im Prinzip noch nichts ausgehandelt ist, kann man auch nichts in dem Sinne sehen, wenn man oft drauf guckt. Das sind Bits, also außer man liest halt regelmäßig solche Daten.
Ja, oder man nimmt den schon anfangs besprochenen Kabelhai und lässt den ein bisschen hier ein paar Pakete fressen. Also da ist es halt wirklich ganz angenehm. Da steht dann halt, also wirklich, das TLS-Paket so als Menüeintrag, will ich mal sagen, drin, so aufklappbares Ding. Und da steht dann halt drin, ja, das war ein Client-Hello und der hat gesagt, Version und Session-ID und Cypher, Specification und so weiter. Also das ist wieder ganz einfach und lesbar, aber ansonsten muss man halt irgendwie mit seinem Binärauge da drauf gucken. Genau, also jedenfalls der Client sagt halt, was für Cypher er kann. Und dann kann er noch ein paar andere Angaben mitmachen, die, also gerade das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Compression, also kann er sagen, ich kann hier komprimieren. Und noch irgendwelche Extensions, die kann er noch mit angeben. Und das kommt dann halt beim Server an.
Genau, und der reagiert
und,
dann.
Genau, und der Server ist halt auch wieder freundlich. Das ist also ein netter Server. Und er sagt halt wieder Hallo. Winkt dem halt wieder zu. Und dann geht es quasi, das in umgekehrter Reihenfolge, dass der sagt, hier, ich habe wieder ich kann sprechen Version so und so. Und was der Server dann machen sollte, ist, dass er sich aus der Liste von Ciphers, die der Client kann, einen raussucht und das dann halt zurückschickt. Und dann, also hier gibt es dann wieder so ein paar Stolperfallen, dass man als Server, könnte man sich sozusagen irgendeinen Cipher raussuchen. Und deswegen kann man in seinem Apache oder in seinem Nginx oder in irgendeinem anderen Server halt, also im Apache heißt diese Option halt Honor Cypher List oder irgend sowas. Also der Client gibt so eine absteigende Reihenfolge an, was er für Cyphers kann. Und der Server wiederum versucht sich dann den stärksten, den er auch kann, mit rauszusuchen und den dann wieder rüber zu schicken. Das wird dann so gemacht. Ansonsten kann er sich auch irgendeinen aus der Liste aussuchen oder irgendwas anderes machen. Genau, das steht da drin und dann geht auch eine Zufallszahl wieder drüber und also in dem Server-Hello gibt es dann halt so ein paar Angaben und sozusagen in dem zweiten, also nachdem er sein Hello dann geschickt hat, schickt er halt das Zertifikat, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also er weist sich sozusagen aus und sagt, hier, ich bin jetzt Server und mein Zertifikat ist das und das und bla bla. Und dann prüft dann halt der Client halt auf der anderen Seite und guckt, kennt er die CA, die den unterschrieben hat, ist das vertrauenswürdig und akzeptiert dann halt die Verbindung. Und auf der anderen Seite ist das Interessante, was auch selten vorkommt, dass auch der Client sagen kann, hier ist mein Zertifikat, ich weise mich dir gegenüber auch aus. Das ist sozusagen eher der seltenere Fall. Aber es gibt es nichtsdestotrotz, dass das auch der kleinen Zertifikat drüber schicken kann.
Das unterstützen sogar die Browser. Also im Firefox oder im Chrome kann man auch seine Zertifikate hinterlegen, was im Rahmen von Firmen oder sowas, da habe ich das einfach schon erlebt, dass auf die Art und Weise auch direkt die kein Passwort oder sowas Anmeldung erfolgt, sondern eben genau über die SSL-Zertifikate.
Genau. Also wer noch seine Zertifikate sich hat von Start.com machen lassen, wir das kennen, das war sozusagen eines der ersten Schritte, dass man sich da angemeldet hat und dann hat man von Start.com ein persönliches Client-Zertifikat gekriegt. Oder auch, was mir auch einfällt, Elster ist auch so ein Beispiel. Also gut, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, weiß nicht, ob es bei anderen Sachen auch ist, aber bei mir, ich muss ja unter anderem hier Umsatzsteuervoranmeldung machen und
das machst du bei Elena dann.
Oder L, keine Ahnung, bei L halt.
Ja.
Also bei irgendeinem L-Teil, ich subsumiere das alles unter Elster. Und da ist es auch so, dass man sich am Anfang anmeldet und auch so ein Client-Zertifikat kriegt. Und das muss ich halt auch immer mit vorweisen, wenn ich mich da anmelde und meine Sachen da eingeben will.
Aha.
Also das sind die zwei Sachen, wo mir's, also sozusagen regelmäßig, also so im normalen Alltag regelmäßig vorkommt, was jetzt auch der Normalnutzer vielleicht kennen könnte.
Also ich weiß es jetzt nur von einem großen Telekommunikationsanbieter, dessen Businessportal.
Okay.
Die
so magentafarbene
die da ist. Die roten.
Okay.
Und aber eine Frage, weißt du, wofür diese Zufallszahlen sind? Sind das die Sequenznummern oder was ist denn? Hä, warum?
Nee, das sind Zufallszahlen. Das sind,
aber warum?
Das sind Zufallszahlen und aus den Zufallszahlen wird dann später zunächst erstmal ein Pre-Master Secret berechnet.
Okay.
Und dann eben ein Master Secret.
Und das erfolgt nicht im Austausch, also eben beim.
Also sagen wir so, was man noch sagen muss, so ist das Zertifikat, also schon das Server-Zertifikat ist optional. Das muss also der Server muss gar kein Zertifikat schicken, sondern das ist optional, wobei.
Der Standardfall ist es, dass das kommt.
Ja, genau. Und dann im zweiten Schritt wird eben so eine Key-Exchange gemacht, also so ein Schlüsselaustausch.
Genau, das dachte ich, dass dann erst die Zufallszahlen kommen. Aha. Nee, dass die auch schon im ersten Schritt mitlaufen, interessant.
Genau, also so jetzt, also der Witz ist ja, das hatte ich vorhin schon mal mit angedeutet, dass so Public-Key-Operationen sind sozusagen teuer, die sind, kosten relativ viel Rechenzeit. Und was man deswegen machen will und auch macht, ist, dass man auf sogenannte symmetrische Verfahren umsteigt, die sind einfach schneller. Also da haben beide Seiten denselben Schlüssel und die sind einfach wesentlich schneller als so ein öffentliches Verfahren. Und deswegen macht man eben über diesen Key Exchange, also über den Schlüsselaustauschschritt, erzeugt man sich quasi einen gemeinsamen Schlüssel. Und da gibt es also Schlüsselaustauschverfahren, die dann gewährleisten, dass man sozusagen über einen noch unsicheren Kanal einen sicheren Schlüssel aushandeln kann.
So teilweise. Das, was ich das letzte Mal erwähnt hatte,
ja.
Bei dem falschen Verfahren kann der Wireshark nämlich.
Genau, also das ist. Es gibt da hier einige Stolperfallen, also
genau.
im einfachsten Fall, genau.
Diese OpenSSL-Bewertung dann.
Genau, also im einfachsten Fall ist es so, dass man hat ja den öffentlichen Schlüssel des Servers und dann kann man jetzt einfach sich sozusagen einen Schlüssel als Client ausrechnen, verschlüsselt den mit dem öffentlichen Schlüssel und schickt den einfach hin. Und der Server hat den privaten Schlüssel und kann ihn entschlüsseln und damit ist alles klar. Und das findet man halt. Also diese Key-Exchange-Algorithmen sind auch mit
als Parameter
mit definiert. Also es geht, wie gesagt, die ganzen Sachen beginnen in der Regel mit TLS unterstrich und dann TLS unterstrich RSA wäre eben das Beispiel.
Genau.
Und was man häufiger findet, ist eben TLS DHE, also Diffie-Hellman, Ephemeral ist das E. Und da wird halt so ein Diffie-Hellman Key Exchange gemacht. Und da, also da müsste man halt wieder, dass man auf, am besten dieses, das gibt es ein schönes Video bei YouTube, das mal verlinken, die machen das ein bisschen anschaulich. Das, also werden letztlich.
Denkst du auch gerade an das mit der Farbe?
Mit der Farbe, genau. Ja. Es werden, werden letztlich hier Zahlen hin und her ausgetauscht und dann wird ein bisschen, ich sag jetzt mal, herumpotenziert und modularisiert. Ja, also ganz.
Bisschen Magie.
Genau, ein bisschen Magie. Und beide Seiten können sich daraus am Ende einen Schlüssel errechnen, der bei beiden gleich ist, aber jemand, der auf die Leitung drauf guckt und alles sieht, die ganzen Schlüssel, die ganzen Zahlen, die hin und her geht, daraus kann er trotzdem sich diesen Schlüssel nicht errechnen. Das ist eben hier sozusagen die Magie. Und das Video macht es halt so ein bisschen mit Farbe. Das sagt halt hier, also es gibt jetzt verschiedene Farben und die Farben werden auch sozusagen über die Leitung geschickt. Und aber ein Teil der Farbe bleibt halt bei beiden Seiten geheim. Und die beiden Seiten können sozusagen aus den übertragenen Farben und der geheim gehaltenen Farbe zusammen eine Farbmischung erstellen. Aber der Angreifer, der nur die Mischfarben gesehen hat, kann halt das am Ende nicht erstellen. Das ist eigentlich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel, wie das hier funktioniert. Und das hier halt so quasi ähnlich, dass das hier so über dieses sogenannte Diffie-Hellman-Verfahren gemacht wird. Und dann haben sich beide Seiten Schlüssel ausgetauscht. Und dann gibt es halt noch so das ECDHE-Verfahren, also Elliptic Curve Diffie-Hellman.
Ah, okay.
Und das Ganze gibt es halt auch ohne E. Es gibt Diffie-Hellman. Mhm. Und Diffie-Hellman Ephemeral, also Ephemeral heißt dann das sogenannte Forward Secrecy, also so, also die Schlüsselinformationen sind quasi wertlos.
Mhm.
Also
auch in
sozusagen, man kann sozusagen, nehmen ja die Schlüssel aus der Vergangenheit, die Schlüssel in der Zukunft errechnen.
Mhm.
Genau, und ECDHE ist halt mit elliptischen Kurven, also mit anderen
Algorithmus
dahinter.
Also. Der erste Algorithmus baute auf den diskreten Logarithmus.
Genau.
Der ursprüngliche Diffie-Hellman und der andere dann auf elliptischen Kurven.
Genau.
Hm.
Also.
Das können wir ja auch nochmal in einer Kryptosendung genau auseinandernehmen.
Also, elliptische Kurven sind auch, also da muss ich sagen, habe ich noch keine Idee, wie man das in einer sinnvollen, also Radiosendung sinnvoll rüberbringt,
okay.
So dass es vielleicht für die technisch interessierte Masse noch verständlich ist. Also da müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist halt auch von der Mathematik her, also dann brauchen wir relativ, also sagen wir so, ich muss mir mal überlegen, wie man das so runterbrechen kann, dass es verständlich und bleibt und auch korrekt ist. Und ja, also so, und also diese vier Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, also dieser reine RSA-Austausch und die Diffie-Hellman mit elliptischen Kurven, und also ist, und dann gibt es halt noch sozusagen den, also was als bei dem reinen Diffie-Hellman ist das Problem, wenn man nur Diffie-Hellman macht, könnte man sich wieder Man-in-the-Middle-Angriff ausdenken, also jemand, der in der Mitte ist, nimmt die Zahlen entgegen und überträgt sozusagen in die eine Richtung falsche Zahlen, in die andere Richtung falsche Zahlen und kann dadurch das erkennen. Das heißt, was man hier noch braucht, ist so eine Signaturkomponente. Und das leistet hier wieder das RSA-Verfahren, also sozusagen das Material, was hin und her getauscht wird, wird sozusagen wieder unterschrieben von dem Server, also an den Server unterschrieben, und damit kann der das wieder prüfen, dass es in Ordnung ist. Und das gibt es eben einmal mit RSA und einmal mit dem DSA-Verfahren, also Digital Signature Agreement. Und diese ganzen Komponenten ergeben dann vier verschiedene Verfahren, die eigentlich heute noch gebräuchlich sind. Also RSA, DHE-RSA, ECDHE-RSA und ECDHE-ECDSA.
Meisterleistung. Ja.
Genau, also die vier Verfahren nutzt man dann häufig. Und dann gibt es aber noch, also mit Kerberos, also das ist auch so ein ganz anderes Protokoll, kann man noch was machen. Man kann mit Anon-RSA, also mit so einer anonymisierten Variante arbeiten, die also keinerlei Authentifikationen hat. Und ich weiß nicht noch, noch diversen anderen Sachen. Müsst ihr es nachlesen, hab ich jetzt vergessen. Und das sozusagen ist dann der Anfangsschlüsselaustausch. Und dann haben sich sozusagen beide Seiten einen gemeinsamen Schlüssel berechnet. Und der wird dann halt später zur Verschlüsselung der Nachrichten wirklich benutzt.
Genau. Also das ist das, wie du gesagt hast, das Symmetrische. Beide Seiten kennen denselben Schlüssel und verwenden denselben Schlüssel. Und das ist, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Sitzungsschlüssel, aber das ist es ja eigentlich auch nicht mal, sondern das ist ja eigentlich auch nur der Schlüssel für eine gewisse Zeit.
Genau.
Während des Ganzen, während einer genutzten SSL-Verbindung wird auch dieser Schlüssel mehrfach getauscht.
Genau, so ist es. Und hier jetzt sozusagen bei den neueren Protokollen, also insbesondere TLS 1.2, da werden eben diese Schlüsselinformationen weggeworfen. Und das heißt, du kannst sozusagen aus der Kenntnis des alten Schlüssels kannst du nicht auf den neuen Schlüssel schließen.
Was meinst du jetzt mit weggeworfen? Also welche Parameter werden weggeworfen?
Also
die Ursprungs...
Ja, sagen wir so, du kannst sozusagen, wenn du jetzt den alten Schlüssel kennst, kannst du daraus nie wieder den neuen Schlüssel generieren. Das ist sozusagen
Ach,
das
den Prinzip Folgerschlüssel der, innerhalb. Der
Vorwärtssicherheit wird das gerne übersetzt, also Forward Secrecy. Das ist sozusagen hier was noch sozusagen interessant ist.
Dass man im Prinzip, auch wenn so ein Schlüsselwechsel im Laufe einer Verbindung passiert ist, dass man mit Kenntnis des alten Schlüssels nicht auf den neuen schließen kann.
Genau so ist es. Und das leistet halt in dem Falle nur TLS 1.2. Und die alten Protokolle haben eben diese Vorwärtssicherheit, also ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Übersetzung ist, aber also Forward Secrecy heißt im Englischen, die haben das halt noch nicht mit eingebaut.
Ja. Das ist im Prinzip so unter der Annahme, dass doch mal irgendwas schief geht und ein Schlüssel aus irgendeinem Grunde kompromittiert wird, dann ist vielleicht nur für diesen Zeitabschnitt, vielleicht für die Stunde oder sowas, die Verbindung für denjenigen einsehbar, aber spätestens dann nach dem nächsten Schlüsseltausch
ist es vorbei.
Genau.
Genau.
Aber, also vielleicht das gleich mit so als Hinweis, das passiert völlig transparent im Hintergrund. Da wird keine neue Verbindung aufgebaut oder ähnliches. Die TCP-Verbindung außen herum bleibt weiterhin bestehen. Das ist wirklich eine Sache im Rahmen des SSL-Verfahrens und auch die darin liegende Verbindung, also ich sag mal das HTTP-Protokoll, also in das HTTP.
HTTP-Protokoll.
Also auch das darin liegende Protokoll, das bekommt davon nichts mit. Sodass die, dass das wiederum eben auf dieser SSL-Ebene passiert, ganz transparent.
Genau. Ja, und dann, wenn sozusagen beide Seiten den Schlüssel jetzt ausgehandelt haben,
dann können sie loslegen.
Dann, genau, dann sagt der Server, ich bin fertig. Und er schickt ein Server Hello Done zurück. Und das heißt sozusagen eben das Signal an den Client, das passt jetzt aus meiner Sicht alles, wir sind fertig. Und dann sagen, also beide sagen nochmal hier, okay, es ist zu Ende, es ist jetzt, wir können jetzt loslegen. Und dann wird eben sozusagen verschlüsselt kommuniziert. Ich meine, diese ganze, also dieses Pre-Master Secret, diese Errechnung des Pre-Master Secrets, das müssen wir irgendwie verlinken. Ich hoffe, dass es da irgendwie eine gute Seite dazu gibt, weil das ist, also es ist sinnlos, das jetzt im Radio zu erklären. Das muss man einfach nachlesen, ein bisschen durchdenken.
Ja, und aber eben genau dieses, was wir jetzt auch so zeitaufwendig und komplex beschrieben haben, ist halt auch einfach komplex.
Genau.
Und aus dem Grunde gibt es diese Sessions.
Ja.
Das, was Jens ja auch mit schon mit in diesem ersten Halo vom Client erwähnt hatte, dass genau wenn einmal so ein Vorgang durchgeführt wurde, gibt es, aber das ist eben auch, ich hatte jetzt, also auch erst seit einigen Jahren, diese Erweiterung mit diesen Sessions existierte noch nicht im SSL. Da, das ist erst später hinzugekommen.
Also ich würde jetzt gefühlt sagen, dass es mindestens bei TLS 1.0 dabei war. Aber das ist jetzt auch...
Müsste man mal gucken.
Müsste man mal googeln.
Und eben weil das Ganze, dieser Vorgang so aufwendig ist, verabredet man dann hinterher, okay, was weiß ich, du bekommst jetzt die Session-Nummer zugewiesen und wenn du dich binnen eines gewissen Zeitabschnittes wieder meldest mit dieser Session-Nummer, können wir weiterreden. Das ist insofern also interessant für Webbrowser, eben hier bei unserem Beispiel, dass sie dann, wenn sie wieder die nächste Unterseite aufrufen, also ich sage jetzt mal, was weiß ich, vom Kalender rübergesprungen sind zum Adressbuch oder den nächsten Artikel in den Warenkorb gelegt haben und der Browser daraufhin die Verbindung zum Server aufnimmt, dass an der Stelle sie nicht diesen ganzen Hin und Her nochmal machen müssen, sondern an der Stelle sagen sie einfach hier, ich bin der von vor 5 Minuten, und der Server, sofern er sich diese Session gespeichert hat und es auch immer noch für erachtenswert hält, mit demjenigen zu kommunizieren, kann dieses ganze Verfahren abkürzen. Denn wenn man sich jetzt mal das Ganze umgekehrt betrachtet, im Rahmen eines TCP-Verbindungsaufbaus flitzen schon diese angesprochenen drei oder geht es im Prinzip dreimal hin und her. Dann kommt bei SSL nämlich noch dieses Ganze hin und her. Und bei SSL ist meines Wissens nach auch eine Verschärfung der Zeiten drin. Dieses Server-Halo und sowas, das darf doch nicht beliebig weit auseinander liegen. Oder? Also ich dachte, also bei so einem TCP-SYN und dann das SYN-EGG und hin und her, da sind die Timeouts, glaube ich, gut zu verschmerzen. Aber TLS hat da, glaube ich, ein paar strengere Anforderungen.
Das muss passend bei SYN-EGG
also, auch nicht. Für mich ist an der Stelle einfach nur dieser Fall, wenn man eine schlechte Internetverbindung hat, also im Entwicklungsland Deutschland, ist man wieder mal
sitzt mit dem... in der Bahn?
Ja, ich dachte, bist einfach mal außerhalb einer Stadt unterwegs und hast dann keine wahnsinnig tolle Internetverbindung mit dem Handy. dann erschwert das nämlich zum Teil wirklich den Aufbau der Webseiten. Also eine Webseite, die an der Stelle eine SSL-Verbindung erzwingt, ich sag mal, schon allein nur die Google-Suche, ist unter Umständen dadurch gänzlich verhindert, weil man einfach von dem ganzen Aufbau her es nicht hinbekommt, wirklich die den oder den TLS-Handshake durchzuführen, weil einfach die Verbindung so schlecht ist.
Also die erinnern kann ich mich an sowas nicht. Und echt? Ich habe jetzt das, also keine irgendwie standardisierten Antwortzeiten oder sowas.
Also
ich habe jetzt auch, also jetzt beim kurzen Durchgucken jetzt auch nichts gefunden. Also müsste ich nochmal irgendwie zu Hause gucken.
Aber also dieses Phänomen kenne ich richtig. Kenne ich und kann ich reproduzieren, da brauche ich im Prinzip nur nach Hause zu fahren. In den Garten gehen, Handy, zack, und gewisse Seiten kannst du angucken und eben die verschlüsselten, da hast du Pech. Mhm. Weil einfach da, und das habe ich auch mit dem Laptop, ich habe auch die Probleme in dem Sinne auch mit meinem Internet zu Hause, mit meinem Internetaufsatz, weil das wird auch wieder woanders lang geleitet und dementsprechend sind da auch die Verbindungszeiten schlecht.
Okay.
Und die sind in, und da kann ich nämlich auch richtig schön nachvollziehen im Wireshark, dass da viel zu viele Retransmits passieren. Oder dass im Prinzip auch die Antworten einfach zu spät kommen, wo dann wiederum auf der Client-Seite schon gesagt wurde, hier, ich bin raus, Timeout.
Ja, okay.
Geht nicht. Und was im Prinzip dann in dem Sinne, wo dann die Verschlüsselung verhindert, dass ich überhaupt an die Webseite rankomme. Weil einfach mit dieser Verschlüsselung dieser ganze Verbindungsaufbau wesentlich aufwendiger ist. Aber umgekehrt ist auch schon die Abkürzung eingebaut worden über die Sessions.
Also ich muss ja sagen, dass ich relativ viel meines Traffics über Tor abwickle, was auch im Hintergrund letztlich TLS spricht. Genau. Und also selbst bei einer Edge-Verbindung habe ich da, ich meine, außer dass es langsam, also dann richtig langsam
ja,
ist, nie wirklich Probleme. Aha. Also nicht so jetzt wie du es beschreibst, dass es quasi
genau, dass du das vom Browser immer gesagt,
sondern das dauert halt länger, aber ist jetzt nie so, dass ich jetzt keine Seite mehr angucken, also keine verschlüsselte Seite mehr angucken könnte.
Aber hast du eine funktionierende Edge-Verbindung oder eine brüchige, also eine abreißende? Das ist das, was ich nämlich habe, wo du...
Also ich habe schwache Edge-Verbindung, also das ist so mit einem Handybalken, sag ich mal, also das...
Genau, das, wo ich im Prinzip bei mir beobachte, es wird ein Paket weggeschickt und ich sehe auch richtig, dass der Download eine ganze mehrere Sekunden bei 0 Kilobyte hängt und dann wieder mal nach 30 Sekunden kriegst du wieder mal 4 Kilobyte angezeigt. Also wo du auch wirklich merkst, dass hier gerade das Funknetz sehr grottig ist.
Ja, kann sein.
Okay, ja.
Zieh doch in eine andere Stadt. Oder in
ein anderes Land.
Ja.
Also ich glaube, das ist so, oder dem Erzählen nach ist das so ein bisschen länderspezifisch, dass man hier, also hatte ich letztens mal eine interessante Analyse gelesen, wie schlecht doch damals die Mobilfunkfrequenzversteigerung war. Ja. Die hat ja damals sehr viel Geld in die Kassen gespürt, in die öffentlichen Kassen, aber umgekehrt sind natürlich jetzt auch wieder die Leute, die die Frequenzen ersteigert haben, bestrebt, dieses Geld einzuspielen und verhindern dadurch eigentlich indirekt das Fortkommen in der Technologie. Ja. Also dass man hält sich im Entwicklungsland Deutschland, weil eben erstmal die Kohle wieder reinkommen muss.
Ja. Aber zumindest haben wir es jetzt geschafft, eine SSL-Verbindung oder TLS-Verbindung aufzubauen. Das ist schon mal gut sozusagen im Rahmen unserer Sendung. Was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, es gibt sozusagen bei TLS noch so ein Alert-Protokoll. Also wo jetzt sozusagen die Seite sagen kann, ich habe Probleme, irgendwie eine Prüfsumme hat nicht gestimmt oder irgendwas anderes schiefgegangen, und dann sorgt das quasi dafür, dass die Verbindung einfach beendet wird. So. Und das ist vielleicht hier noch so die Ergänzung, die man noch sagen muss, dass also das TLS Alert Protocol gibt, wo es so ein paar definierte Nachrichtstypen gibt, die eben dafür sorgen sollen, dass im Notfall quasi die Verbindung sofort beendet wird. Oder ansonsten wird es einfach regulär beendet. Und was wir jetzt noch ganz außen vor gelassen haben, das müssten wir dann vermutlich auf die nächste Sendung verschieben, sind halt die verschiedenen Angriffe. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie Time, Crime, Beast und so weiter gibt. Und einige sind relativ schwerwiegend. Und ich denke, jetzt habt ihr so ein Grundverständnis, wie TLS funktioniert. Mhm. Und dann können wir beim nächsten Mal so ein bisschen auf die Angriffe eingehen und die Schwachstellen und was man auch dagegen tun kann, um das Ganze dann abzusichern. Und dann sind wir vielleicht beim nächsten Mal so weit, dass wir auch eine sichere SSL-TLS-Verbindung haben. Und momentan haben wir nur eine TLS-Verbindung.
Mhm. Jo. Ich war jetzt nicht schnell genug für den nächsten Termin, aber in 4 Wochen.
In 4 Wochen. Also, genau, also live gesehen heute in 4 Wochen ist es dann. Ansonsten guckt auf unsere Webseite, da wird es da stehen.